Hallo Olivier.
Hallo Paul.
Wie geht's dir?
Oh, ganz okay. Ich bin umgezogen. Ich bin das erste Mal hierher gependelt.
Wohin? Wohin genau gerade?
An die Uni Hildesheim, an die Domäne. Das ist der Kulturcampus, wo wir gerade aufnehmen.
Ja, danke nochmal ans Litradio, die das hier ermöglichen, auf jeden Fall.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall alles aufregend. Ich wohne jetzt in Hannover. Ich bin eigentlich ja Hamburger, du wirst mich bestimmt gleich noch vorstellen, aber habe ich so verächtlich auf Hannover runtergeguckt.
Und zu Recht, wie du findest, oder jetzt, wo du hier wohnst?
Also ich bin ja erst seit 3 Tagen in Hannover, ich kann das noch gar nicht sagen, aber jetzt gucke ich aus, ich habe ja jetzt irgendwie über ein Jahr in Hildesheim gewohnt und jetzt gucke ich hoch zu Hannover und man wird, man wird demütiger, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, Hannover hatte den Ruf der langweiligsten Stadt Deutschlands. Ich muss aber feststellen oder habe festgestellt, schon vor einigen Jahren, als ich hier für Schauspiel vorgesprochen habe, dass mir die Stadt überraschend gut gefallen hat. Ich hatte da allerdings auch das Glück, dass ich untergekommen bin bei einer Musiker-WG in Linden. Und das waren einfach zwei sehr lustige Tage, die ich da hatte. Nicht so ein lustiges Vorsprechen allerdings. Aber
ja, aber das steht und fällt ja auch immer damit, was für Erfahrungen du machst. Ne? Du kannst ja natürlich auch irgendwie in Meppen wohnen und irgendwie geile Leute haben. Wohnst du immer noch in Meppen, aber hast halt vielleicht ein geiles Umfeld, ne?
Genau. Ja, stimmt, ja. Wir wollen heute ein bisschen reden, erstmal über dich. Wir wollen aber auch reden über dein Buch, Keine Aufstiegsgeschichte. Vorerst allerdings nochmal ein paar Hausmitteilungen. Und zwar, ich habe ja ein ganzes Jahr nicht gesendet. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich die Reportageschule in Reutlingen ja abgeschlossen letztes Jahr, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr tatsächlich. Habe ja auch damals diesen Podcast so ein bisschen abmoderiert, nach dem Motto, ich weiß einfach gerade nicht, wohin ich damit möchte. Und vor allem wollte ich mich halt darauf konzentrieren, zu schreiben. Das kennst du auch aus deiner Arbeit sehr gut.
Und hat das geklappt, die Konzentration mit
dir? Es hat sehr gut geklappt, ja, muss ich sagen. Ich habe 2 Bücher geschrieben in diesem Jahr. 2 relativ kurze, 1 über die Ärzte, 1 über die Red Hot Chili Peppers. Erste ist auch schon raus, 2. wird im Januar dann veröffentlicht. Nützt mir jetzt hier gar nicht, das halt nochmal hier vorzustellen, zumindest nicht für den Weihnachtsgeschenke-Boost. Auch in deinem Fall ist leider der Werbeeffekt ein bisschen geringer, aber man kann ja Bücher auch noch zum nächsten Jahr kaufen oder eigentlich sowieso jederzeit. Ich werde jetzt allerdings diesen Podcast wieder hochfahren. Ich habe auch gemerkt, dass ich wieder Bock habe, tatsächlich auch mit Leuten zu quatschen. Nicht halt jetzt nur mit dir, auch mit vielen anderen. Ich will auch im Wechsel immer einen Mann, eine Frau interviewen. Auch jetzt schon wieder die Erfahrung gemacht. Man muss einfach dann doppelt so viele Frauen anfragen, weil man auch viel mehr Absagen bekommt. Oder
als von Männern?
Ja. Also bei Männern ist wirklich immer so, ja, klar, natürlich mache ich.
Hast du eine Theorie dazu?
Männer sind es gewohnt, dass selbst wenn sie mal Scheiße in der Öffentlichkeit labern, es nicht so schlimm ist. Und Frauen haben, glaube ich, da sehr viel mehr Hemmung, sich hinzusetzen und müssen sich sehr, sehr viel sicherer sein, dass das, was sie jetzt auch sagen, Hand und Fuß hat und jetzt nicht sofort auseinandergepflückt wird. Ja. Es wird auch im Schnitt dann doch deutlich heftiger auseinandergepflückt, muss man auch tatsächlich sagen.
Ja, Männer haben ein größeres Sendungsbewusstsein, ne? Also
vor allem weniger Angst, dafür dann auf die Schnauze zu bekommen. Ja. Der Klassiker auch so in Zeitungen ist eigentlich immer, wir suchen auch irgendwen, der hier uns die Seite voll macht. Irgendein Typ, klar, klatscht da irgendwas hin und gleichzeitig haben 3, 4 Frauen, wurden auch angefragt, aber haben zu Recht ja auch Bedenken, jetzt einfach mal so schnell mal was hinzurotzen. Also es ist ein Problem, aber das kann man ja eben halt nur lösen, indem man einfach dann wirklich doppelt so viele Frauen anfragt. Also da bin ich dann jetzt auch als Podcaster dann auch einfach in der Verantwortung, mich davon dann nicht kirre machen zu lassen, einfach zu sagen, okay, dann, oder vielleicht auch nochmal 3. Mal anzufragen, zu sagen, so, nee, ich will dich aber gerne haben, ich möchte gerne mit dir sprechen. Ja. Bevor wir jetzt gleich mitten ins Gespräch einsteigen, allerdings auch die wichtigste Hausmitteilung, nämlich, dass die Mai-Stiftung 24, die ich ja gegründet habe, um mir mein Jahr in Reutlingen zu finanzieren, natürlich weiterhin aktiv ist. Ich habe den Podcast, wie gesagt, einfach pausiert für ein ganzes Jahr und trotzdem gab es noch eine ganze Zahl von Leuten, die weiter gespendet haben, die weitere Daueraufträge einfach dagelassen haben und da möchte ich erstmal danken, namentlich Robert, der 1 Euro spendet, genauso wie Johann, der auch 1 Euro spendet, Axel Schwab ist mit 5 dabei. Stefan 12, mein bis jetzt größter Spender, monatlich wohlgesagt alles.
Danke Stefan, auch von mir.
Danke Stefan, dass du mir tatsächlich auch diese Bahnfahrt hier ermöglicht hast, die natürlich wieder ein absolutes Fiasko war. Ich war eine ganze Stunde zu spät, ohne irgendwas dafür zu können. Martin überweist 99 Cent regelmäßig, Linus 2 Euro, Julian 2 Euro, Dominik Meyer 5, Mareike ist mit 3 dabei und dann gibt es noch einen Anonymspender, der mir jeden Monat 4,48 Euro über Stripe überweist. Das ist ein Service, der Kreditkartenzahlungen auch akzeptiert und die zwacken sich immer 52 Cent ab, die Schweine.
52 Cent?
Naja, das ist mehr, glaube ich, als PayPal, als ich krallen würde, ne?
Aber siehst du das, dass du musst wahrscheinlich jetzt erstmal ein Jahr nur Frauen oder weiblich gelesene Menschen einladen, um auch in deiner Zähler, um auch unter den Zahlenden sozusagen für Parität zu sorgen.
Du meinst, ja, das ist leider komplett Banane. Aber gut, vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass ich selber als Typ vielleicht dann tendenziell dann eher Typen anspreche, mir zu spenden.
Kann gut sein.
Es ist ja
letztendlich auch nicht ernst gemeint.
Ach du, wir haben hier jeden Raum, selbst für nicht ernst gemeinte Sachen. Die Summe insgesamt, die da monatlich zusammenkommt, sind 31,47 Euro. Ich freue mich darüber extrem und wie gesagt, tausend Dank auch nochmal an euch, die einfach damit weitergemacht haben. Und trotz Energiekrise, es ist ja doch eine ganze Menge passiert so im letzten Jahr, auch politischer Art, wo wir gar nicht jetzt nochmal im Detail darauf eingehen wollen. Aber ich freue mich über jede Zuwendung, die ermöglicht es mir, diesen Podcast weiter auch sponsoren und werbefrei zu halten. Was mir besonders wichtig ist, ich finde das bis heute verwunderlich, wenn in Podcast Werbung läuft. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass man sein Produkt damit ein bisschen auf jeden Fall angreifbar macht. Allein schon, weil man im Hinterkopf immer so ein bisschen Rattern hat, oh Gott, wird es jetzt hier vielleicht gerade zu kontrovers und dann springt der Werbepartner ab, weil ihm das irgendwie zu krass wird oder so.
Stichwort so werbefreundliches Umfeld oder so.
Ja, na, ich würde wahrscheinlich sowieso jetzt nicht, ich weiß es immer nicht. Wenn jetzt wirklich so ein Angebot kommt und jemand sagt, ey, ich überschütte dich jetzt mit Geld, dafür musst du halt nochmal am Anfang sagen, wie toll dieser Sponsor ist.
Oder auch ein bisschen subtiler, ne? Also, guck mal, Paul, Mensch, würde doch einfach irgendwie es mehr Folgen geben zu dem und dem Thema. Das würde es mir viel einfacher machen, dass da jede Folge irgendwie 200 Euro reinzustecken in dich.
Das 200, ist ja, 200 Euro wäre zu wenig. Das,
500.
Das ist das Problem. Ne? Jeder hat seinen Preis.
Ja, was ist dein Preis?
Ja, das muss ich noch ein bisschen überschlagen.
Ich übernehme den Podcast und interviewe jetzt dich.
Ich habe dich ja vorhin noch dazu eingeladen, tatsächlich. Ja. Von daher ist es völlig richtig so. Ne? Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt auch wieder in Berlin. Ich bin happy und ich freue mich vor allem jetzt auch wieder zu sprechen. Mit dir spreche ich jetzt vor allem halt noch über dein Buch, Keine Aufstiegsgeschichte, was du vor einem Jahr, glaube ich, schon veröffentlicht hast. Das ist ein Jahr her. Weißt du es noch,
wann es rausgekommen ist? 4.2.
Okay, also es hat bald Geburtstag.
Ja, richtig.
Super. Du bist 1988 geboren in Hamburg, in Altona aufgewachsen. Dein Vater hat die Familie sehr früh verlassen. Ich glaube, du warst 8, wie ich es richtig vorhin noch gemerkt habe. Deine Mutter ist schwer depressiv geworden in der Zeit oder wahrscheinlich auch schon davor. Hast eine ziemlich heftige Kindheit gehabt, in Armut auf jeden Fall aufgewachsen. Deine Mutter hat dann, da warst du 16, einen Job in der Gesundheitsverwaltung bekommen. Da war zumindest die wirtschaftliche Situation nicht mehr ganz so angespannt. Deine Schwester ist dann auch ausgezogen. Also du schreibst auf jeden Fall in deinem Buch sehr intim teilweise ja auch über dein eigenes Aufwachsen in Armut. Was, ganz grob gesagt, hat dich dazu bewogen, so ein Buch zu schreiben? Und vor allem auch so offen mit deiner eigenen Geschichte umzugehen?
Ich glaube, der größte Punkt war die Selbstermächtigung. Also zu verstehen, wenn ich das Buch aufschreibe, dass ich mir irgendwie eigene Nöte vom Leib schreibe und dass ich mich irgendwie in die Welt hineinschreibe. Also das klingt jetzt alles so groß oder so, aber ich meine das ganz handwerklich. Also Zeit zu investieren, mein eigenes Leben zu reflektieren, indem ich es aufschreibe, indem ich es bewerte, indem ich es kommentiere. So viel Zeit habe ich mir noch nie in meinem Leben für irgendwas eingestanden. Und das klingt furchtbar traurig, aber ich würde es einfach umdrehen und sagen, es ist einfach toll, dass Schreiben ein Raum ist, wo ich mich mit mir selbst, mit meiner Sozialisation auseinandersetzen kann. Und das hängt alles irgendwie mit meiner Politisierung zusammen. Irgendwann, keine Ahnung, wir werden später, glaube ich, auch noch darüber sprechen. Wir sind beides irgendwie so Schauspieler mal gewesen. Der eine mehr, der andere weniger erfolgreich. Und ja, ich habe irgendwann gemerkt, auch über Schule können wir noch sprechen, ich habe irgendwann gemerkt, ich habe kein Abitur, ich habe nie studiert, dass mein Kopf einfach wahnsinnig stillsteht und dass ich kaum Sachen weiß. Also ich habe wahnsinnige Bildungslücken. Ich bin war bis vor einigen Jahren sehr ungebildet einfach. Und dass ich nicht verstehe, wie diese Welt funktioniert, das passt aber nicht mit der Wut zusammen, die ich auf diese Welt habe. Und erstmal ist es legitim, auch eine Wut zu haben, ohne zu verstehen, wie diese Welt ist. Aber es ist nicht zufriedenstellend. Ne? Und das hat für eine Politisierung gesorgt bei mir, die mich wiederum zum Journalismus gebracht hat. Auch darüber können wir noch sprechen.
Wann würdest du sagen, ist dir diese Wut zum ersten Mal aufgefallen? War dir das als Kind, als Jugendlicher schon bewusst, dass da was in dir brodelt? Oder hast du das erst vielleicht auch im Laufe dieser Buchrecherche dann auch bemerkt?
Also so richtig obvious habe ich es erst durch das Schreiben bemerkt, beziehungsweise durch diesen Moment, der am Anfang des Buches steht, wo ich irgendwie irgendwo langlaufe und so Hassfantasien habe und Gewaltfantasien, die nichts mit der Realität zu tun haben. Also mir ist davor nichts Schlimmes passiert und ich habe trotzdem irgendwie im Kopf mir vorgestellt, wie ich irgendwelche Leute auseinandernehme. Und das war jetzt auch nicht irgendwie aus Versehen, dass ich mir das mal vorgestellt habe, sondern das ist so irgendwie so Standard bei mir, irgendwie 2, 3, 5 Mal die Woche mir früher überlegt zu haben, wie man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die einem Unrecht getan haben oder von denen man meint, dass sie einem Unrecht getan haben, wie man die auseinander nimmt. Das ist vielleicht auch so eine sehr männliche Spielart im Umgang mit Frustration. Aber ja, das war eben meine. Und irgendwie hätte man mich gefragt, Olivier, bist du eigentlich sehr oft wütend? Hätte ich wahrscheinlich zu jeder Zeit ja gesagt, aber mich wurde das nicht so häufig gefragt. Und erst beim Schreiben, da hast du voll recht, erst beim Schreiben ist mir dann irgendwie wirklich vor die Füße geknallt. Und da habe ich dann ja auch eine Therapie gesucht, weil ich nach den Wurzeln für diese Wut gesucht habe. Und ich dachte, Wut wäre mein Problem, aber Wut ist ein Stellvertretergefühl. Das findet man dann in der Therapie raus. Ne? Also was steckt eigentlich dahinter?
Ja, Wut kommt von Ohnmacht vor allem auch ganz häufig. Ne? Ja, also die genau. Wut entsteht eben dadurch, dass man weiß, ich kann an der Situation aktuell gerade nichts ändern, obwohl ich schon erkannt habe, wie schlecht sie eigentlich für mich ist.
Ja, Ohnmacht und Angst. So, ne? Genau, und das ist auch bei mir so und das ist dann ein Umgang. Ne? Es gibt ja so, keine Ahnung, wahrscheinlich 3 populäre Arten des Umgangs damit. Wenn man ohnmächtig ist, man schluckt es runter. Also man behält es in sich, man macht sich klein und sagt nichts. Man läuft weg oder man greift an. So, und ich hatte in meiner Kindheit einfach ein paar Situationen, wo ich das runterschlucken musste oder wo ich nicht weglaufen konnte oder versteinert bin oder so. Und das bricht sich irgendwann Bahn, ne? Also das nimmt sich irgendwo so seinen Weg und dann je mehr man das in sich behält, desto unkontrollierter bricht es möglicherweise irgendwann raus. Wobei es natürlich auch nicht bei jedem rausbricht. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, jede Person, die irgendwie Deprivilegierung, irgendwie Gewalt und Armut erfahren hat, dass die eine tickende Zeitbombe ist, aber es wird nicht unwahrscheinlich.
Ja. Zumal es ja auch dann für Leute manchmal schwierig wird, die selber dann merken, okay, sie haben jetzt eigentlich keine oder sie genießen extrem viele Privilegien und sind vielleicht trotzdem auf bestimmte Dinge wütend. Ne? Also wenn ich jetzt einfach nur an den Aufstand der letzten Generation gerade denke, wo ich schon der Meinung bin, das sind größtenteils Menschen aus dem Bürgertum, die haben meistens zumindest im Finanziellen gesehen, hatten die jetzt keine großen Hürden und trotzdem merken die ja, wie ohnmächtig sie letztendlich sind. Ja. Ne? Und dementsprechend auch diese sich auch zunehmende Radikalisierung des Protestes, was genau du dann gemacht hast, um diese Angst und diese Ohnmacht zu überwinden, dazu kommen wir dann später noch, wenn ich werde auch gleich noch ein paar Takte aus diesem Buch vorlesen, was ich tatsächlich auch sprachlich einfach sehr schön finde, also auch das zu lesen allgemein ist sehr angenehm, das klingt jetzt immer so banal, ne? Aber auch das ist einfach nicht normal. Es gibt viele Bücher mit einem ganz tollen Inhalt, die aber sehr unangenehm geschrieben sind und man muss sich so ein bisschen dadurch quälen. Du beschreibst in dem Buch sehr ausführlich auch, dass du als Kind schon immer das Gefühl hattest, dass du nicht so richtig dazugehörst. Es gibt dann so verschiedene Szenen, die du da beschreibst. Eine, die mir noch hängen geblieben ist, wie du auf Klassenfahrt in Berlin bist und mitbekommst, wie ein Typ gerade von Zivilpolizisten in Gewahrsam genommen wird. Und du kriegst die ganze Szene sofort mit oder schnallst schon relativ schnell. Hier ist auf jeden Fall jetzt Gewalt gleich im Spiel, jetzt wird dir gleich hart. Und dann fällt dir auf, dein Mitschüler ist, die haben es noch nicht mal mitgekriegt.
Ja, genau.
Was sind noch Situationen, in denen du als Kind, vielleicht auch als Jugendlicher gemerkt hast, ich bin hier nicht richtig am Platz, ich gehöre hier nicht richtig rein?
Naja, also das hat, es gab viele Situationen, das hat vor allem aber damit zu tun, wo ich die meiste Zeit verbracht habe. Ne? Und bin in einem Stadtteil aufgewachsen, wo es schon irgendwie auch viel Armut gab, der eher arm war, aber kein segregierter, abgeschotteter, verarmter Randbezirk mit schlechter Anbindung, sondern Altona ist relativ zentral gelegen in Hamburg.
Kennt auch jeder, der Zug fährt, immer als Endhaltestelle.
Ja, genau, Hamburg-Altona. Hamburg-Altona ist da. Das war ein Zitat von so alten Rapper-Kollegen. Das ist ein Stadtteil, wo es immer schon Durchmischung gab. Ne? Da hat schon in den 80ern irgendwie, haben schon LehrerInnen da gewohnt, haben schon irgendwie verarmte MusikerInnen da gewohnt und so. Und da gab es schon immer Leute, die ein Bewusstsein für Kultur haben. Da gab es schon immer StudentInnen. Da gab es aber auch schon immer Armut und da gab es schon immer Gegenden, die werden jetzt weniger durch die Gentrifizierung, aber da gab es schon immer Gegenden, wo du besser nicht hingehst. Ne? So, also eine Kirche, wo morgens irgendwie 10, 15 Ticker davor stehen und wo regelmäßig irgendwie so Stechereien sind oder eine Freundin von mir, deren Mutter gesagt hat, okay, wir ziehen aus dem Viertel raus, weil irgendwie am Kind 2 oder 3 Zentimeter entfernt vom Kinderzimmerfenster irgendwie dann geschossen wurde und dann da Kugeln in der Wand hingen. Oder ein Auto, oder in, in unserem Haus war es so, dass mal im Erdgeschoss, wir haben auch im Erdgeschoss gewohnt, gab es eine Wohnung, die wurde angemietet von einem Fürsorgeverein. Das sind so Vereine, die sich um entlassene Gefangene kümmern und denen eine erste Wohnung organisieren. Da wohnen dann häufig Leute drin, die irgendwie drogenkrank sind, und das finanzieren die sich manchmal, also im Beispiel der Wohnung, gab es das einfach, es war sozusagen in unserem Haus, galt es als die Tickerwohnung, weil da Leute halt so harte Drogen getickt haben, um sich ihre Sucht zu finanzieren wahrscheinlich. Mhm. Und da wurde irgendwann mal, als ich, keine Ahnung, 4 Jahre alt war oder so, die Badezimmer, das kleine Badezimmerfenster eingeschlagen und einen Molotow-Cocktail reingeworfen. Ne? Also so, dann musste das ganze Haus geräumt werden, die Feuerwehr war da, es hat gebrannt. Und das war jetzt nicht so ganz unüblich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da Sachen regelmäßig passiert sind, irgendwie alle 2 Wochen. Aber das Gegenüber, irgendwie der Ticker, der gegenüber gewohnt hat, der war Kurde, so, der da haben immer seine Kundinnen, ich brauche glaube ich nicht gendern da, also ich habe nur
meistens Männer, Kunden, meinst du?
Oder? Männer gesehen, ja genau. Also er hat da einfach so, also, glaube ich, Gras getickt oder so. Ich kann es auch nicht genau sagen, weil ich einfach noch super klein war. Ich habe dann, hat mir meine Mutter erklärt, was er macht, und ich habe dann verstanden, wie man pfeift und so, und dann habe ich immer so getan, als wäre ich Kunde, und habe gepfiffen und schnell das Fenster zugemacht.
Das hast du dich getraut, ja?
Ja, aber
der ist dann irgendwann eine Mafia, wenn deiner Tür steht. Und
nee, der
ist schon, der immer pfeift, Kollege.
Der ist schon gut damit umgegangen, aber der wurde irgendwann, der dann ein paar Jahre später, 2 Jahre später oder 3 Jahre später, war ich 8 oder so, hat er die Sparkasse überfallen, die 300 Meter entfernt war, ist nach Hause geflüchtet, und dann klingelt es halt an der Tür, und dann öffnet meine Mutter die Tür, oder nee, ich glaube, ich habe sogar die Tür geöffnet, und ich habe zuerst die Bullen gesehen, also es war, also ist dann so das MEK oder das SEK dann eingeritten, so mit Sturmhauben und so, und dann ist meine Mutter an die Tür gegangen, und dann haben die gefragt, ob die sich bei uns ins Fenster stellen können, um eine gute Schussposition zu haben, ne, weil sie dann da ihn hochgenommen haben. Und das ist so die Frage, die du gestellt hast, also um auf die Frage zurückzukommen, ich habe in meiner Kindheit, dadurch, dass ich auf eine private Schule gegangen bin, auf eine Waldorfschule, die auch im Viertel lag, dadurch, dass ich da meine Zeit verbracht habe, habe ich viel Kontakt gehabt zu Leuten aus anderen Milieus, ne? Also wo irgendwie deren Eltern eine Villa hatten oder einfach ein Reihenhaus oder sowas. Und da waren diese Geschichten was Besonderes. So. Also die waren auch für mich irgendwie was Besonderes, eben weil das nicht jede Woche passiert ist.
Aber du warst dann das so der coole Junge aus dem Ghetto?
Ich war nicht cool. Ich war nicht cool. Ich war laut genug und ätzend genug und auch gewaltbereit genug schon als Erstklässler oder so, dass ich so auf so eine Entfernung so respektiert wurde. Aber ich war schon Außenseiter ein bisschen. Aber ich war auf jeden Fall der irgendwie unterhaltende Geschichten erzählen konnte. Und mir ist erst mit, keine Ahnung, Anfang 20 ist mir aufgefallen, dass die Leute alle an mir vorbeiziehen, ne? Also oder mit vielleicht schon mit 18, 19, als ich aus der Schule rausgeflogen bin, habe ich mich gefragt, warum fliegst du aus der Schule oder warum scheiterst du in der Schule und alle anderen nicht.
Ganz um die Frage zu direkt mal zurückzugeben, warum bist du denn damals gescheitert in der Schule?
Ja.
Also Waldorfschule, gerade die ja nun wirklich, ich weiß, mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber schon auch sich sehr große Mühe gibt, ja eben tatsächlich verschiedene Milieus da zusammenzubringen. Auch wenn dann halt wiederum viele halt dann im Abi natürlich dann krachend scheitern, weil dann die gesamten harten Prüfungen aus der Staatsschule auf einmal dann noch dann kommen.
Ja, also sehr große Mühe, das würde ich schon mal, ja, also ich glaube nicht, dass die sehr große Mühe geben, sondern ich glaube, dass die einfach nur wissen, dass es einfach ein sehr elitäres Format ist, wenn sie eben nicht irgendwie 4, 5 Kindern pro Klasse irgendwie erlauben, dass die Eltern, das Konzept ist ja so, die Eltern müssen ihr Gehalt offenlegen, dann zahlen sie anteilig irgendwie x Prozent Schulgeld. Es kann wirklich bei manchen dann sein, dass da mehrere 100 Euro pro Monat gezahlt werden. Meine Mutter musste, soweit ich mich erinnere, irgendwie 10 Euro im Monat für mich und meine Schwester zahlen, einfach so als Mitgliedsbeitrag für den Schulverein oder sowas in der Art. Also das würde ich schon mal in Zweifel stellen, ob das so, ich glaube, es ist eher so ein Charity-Gedanke, und ich glaube, Charity ist insgesamt ein sehr problematisches Feld. Also inwieweit will man sich damit reines Gewissen erkaufen und inwieweit ist das eine Legitimierung von ungerechten Zuständen? Aber um sozusagen den Bogen zu spannen auf deine Frage, kannst du die nochmal wiederholen? Ich vergesse die. Ich habe ADHS und vergesse einfach alle 5 Minuten, wie ich heiße und wo ich wohne und warum ich irgendwo bin.
Also du bist hier im Respublika-Podcast.
Achso, alles klar.
Mein Name ist Paul Gelber.
Hi, ich bin Olivier. Freut mich.
Nee, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass wie gesagt, ich Waldorf-Schüler oder Waldorf-Schulen schon zumindest als einen Ort erlebe, der sehr auf Gemeinschaft aus ist oder wo zumindest der Gemeinschaftsgedanke sehr viel stärker gelebt wird.
Es ging ums Scheitern.
Es ging, ja. Genau, es ging letztendlich ums Scheitern und warum du sozusagen in dieser Schule, die Abi-Prüfungen sind dann richtig hart und da kenne ich auch viele, die dann scheitern, teilweise auch dann aus ganz bürgerlichen Haushalten kommt und halt dann halt merken, jetzt rächen sich die 13 entspannten Jahre, die ich hier vergleichsweise noch hatte.
Ja.
Und auf einmal geht's halt so richtig hart zur Sache. Was war da für dich, was würdest du sagen, was war das Ausschlaggebende, dass das dann auch nicht zum Abi bzw. zum Fachabi gereicht hat bei dir?
Also ich glaube, darüber können wir gut reden. Das Wort Scheitern, das habe ich nämlich immer so empfunden. Ich habe es als Scheitern empfunden, aber es ist kein Scheitern gewesen. Und das weiß ich jetzt, seitdem ich mich irgendwie damit beschäftige, mit meinem Leben und das aufschreibe. Ich habe einfach, als meine Eltern, es waren beide arm. Mein Vater hat die längste Zeit seines Lebens als Ticker gearbeitet. Nicht während wir zusammen gewohnt haben, aber danach und davor.
Es ist meine Lieblingsstelle im Buch, wo du deinen Vater in Shenzhen besuchst. Dein Vater kommt aus Frankreich.
Ja.
Er hat dir auch zumindest ein ganz bisschen Französisch, stand auch, glaube ich, noch beigebracht. Mhm. Aber ist dann nach Shenzhen gefahren, wie du auch im Buch ja beschreibst, hat er dort Kultur gesucht oder Zusammengehörigkeit gesucht. Und das geht natürlich praktischerweise ganz gut in einer Stadt, die sich selber gerade erst findet. Shenzhen ist ja gerade, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als du da warst, auch erst vor 10 Jahren gegründet worden.
30 Jahre oder 28 oder so. Also auf jeden Fall, ja, wahnsinnig kurzer Zeitraum für eine Stadt. Ich habe einfach eigentlich der Klassenposition meiner Eltern entsprochen. Also es ist eigentlich kein Scheitern, sondern eigentlich ist die Regel, dass du eben nicht aufsteigst, dass du eben die Klassenposition deiner Eltern halt höchstens verteidigst. Und wenn du aus der Unterklasse kommst, so wie wir, dann natürlich gibt es da auch Abstufungen, also da gibt es dann auch noch mal größere Verelendungen. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass du aufsteigst, ne? Und da löst sich auch vielleicht irgendwann ein bisschen der Titel ein, darüber können wir später auch noch sprechen. Es hat sich aber trotzdem wie ein Scheitern angefühlt. Und wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, warum habe ich mein Abitur nicht geschafft, so wie in der Waldorfschule ungefähr 80-85% der anderen SchülerInnen, dann. Weil ich Krieg in mir hatte, ne? Also ich, keine Ahnung, wenn du aufwächst in einem Haushalt, wo es so irgendwie Verunsicherung gibt. Ich glaube, es gab dieses Konzept Urvertrauen nicht in der Familie, in der ich aufgewachsen bin.
Worin hättest du ein Urvertrauen gebraucht? In dich, in deine Fähigkeiten, in deine Umgebung, die dir schon gesonnen sein wird? Oder?
Ja, absolut, genau. Urvertrauen bedeutet ja eigentlich, dass du irgendwie bestätigt wirst in dem, wie du bist, was du bist und dass du das Gefühl hast, dass deine Eltern kohärent sind, also dass sie nicht irgendwie Two-Face-mäßig irgendwie so sagen und anders machen oder halt morgens so sind und abends so. Meine Eltern sind Eltern, die mich geliebt haben, so. Aber die hatten so geringes Handwerkszeug, mit eigenem Frust umzugehen. Die hatten so geringes Handwerkszeug, überhaupt ihr Leben gut auf die Reihe zu kriegen. Mein Vater hat unsere Familie um ungefähr 200.000 Euro verschuldet, ne? So, die hatten so geringes Handwerkszeug, gut für uns da zu sein. Der Wille war immer da oder war fast immer da, aber
vor dem Hintergrund,
Wille allein reicht nicht. Ne?
Aber auch vor dem Hintergrund, dass sie es selber in ihrer eigenen Erziehung, als sie Kinder waren, selber nicht so erlebt haben, würdest du sagen?
Ja, meine Mutter auf jeden Fall nicht. Meine Mutter kommt aus dem Vorort von Hamburg. Jetzt ist das so eines der Brennpunkte, wie man sagt. Damals war auch schon, also die kommt aus einer Familie vererbter Armut. Ne? Der Vater rennt aufs Feld nachts und klaut Gemüse. Der Vater saß irgendwie dutzendmal im Knast. Ihr Vater war politischer Gefangener in KZs, also saß in mehreren KZ-Lagern. Gewalt hat eine Rolle gespielt bei ihr in der Familie. Sie ist mit 17 von zu Hause abgehauen. Mein Vater, bei ihm ist es komplizierter, er kommt eigentlich in erster Generation aus der Mittelklasse. Also sein Vater ist der Erste, der überhaupt studiert hat irgendwie in der Familie. Ist sehr spät mit Ende 30 Ingenieur geworden, hat Bücher gekauft und so weiter. Da gibt es aber eine andere Form von, also das patriarchale Frankreich der 50er Jahre ist kein Ort, wo Kindern Vertrauen beigebracht wird im klassischen Sinne. Ne? Also das ist ein Ort, wo der Vater irgendwie nie da ist und wenn er da ist, bellt er ein paar Befehle durch die Gegend. Alle müssen spuren, die Kinder essen nicht mit den Eltern an einem Tisch, sondern die essen vor den Eltern, damit die Eltern den Schweinkram der Kinder nicht sehen müssen.
War wahrscheinlich aber in Deutschland nicht so viel anders. Also dass man Kindern diese Rechte zugesteht, ist, glaube ich, dann auch noch ein relativ moderner Gedanke.
Ja, voll. Aber ich glaube, Frankreich war auch damals schon, also das zeigt sich, glaube ich, auch darin, dass irgendwie ist seit ein paar Jahren das wirklich in Frankreich verboten ist, seine Kinder zu schlagen und so. Also da weht nochmal ein anderer Wind. So, ich habe das, wenn ich bei meiner Großmutter war in Frankreich, immer wieder mitbekommen, dass Familienangehörige einfach ihren Kindern vor allen irgendwie eine Schelle gegeben haben. Und ich wurde auch geschlagen, ja, ne? Also, so ist es nicht. Aber das ist dann schon was, wo meine Mutter ein Verständnis davon hatte, dass es eine Beschämung gibt. Und das hat sie nicht geplant gemacht. Also sie ist nicht irgendwie abends zum Frust rauslassen in unsere Zimmer gekommen und hat uns gewatscht, sondern dann aus einer Situation, aus einer krassen Überforderung, ich will das nicht kleinreden, aber erklären.
Ja.
Das ist aber was anderes, ne, als Druck abzulassen an seinen Kindern und halt die zu verprügeln oder so.
Ja,
und
ja.
Also in Frankreich hat das eine andere Öffentlichkeit und eine andere Tradition. Ne?
So. Also sozusagen, also du meinst jetzt so die Ohrfeige aus purer Verzweiflung, weil man sonst nicht mehr weiter weiß mit seinem missratenen Kind.
Genau. Ist was anderes als die Ordnungsohrfeige, ne?
So, auf jeden Fall.
Klar. Halt die Klappe, du bist mir zu laut. Ja. So am Tisch. So. Sei nicht immer so ein Schwein.
Es ist ja auch zumindest halt dann die Ohrfeige, für die man sich dann nicht schämt im Nachhinein, sondern halt dachte, das muss nun mal so sein. Falls sich, also das ist ein krasses Thema. Ich komme selber aus einem ganz anderen Haushalt. Also ich selber kenne oder das verbindende Element zwischen uns beiden ist auf jeden Fall die Armut. Also meine Eltern sind Hartz IV Aufstocker, jahrzehntelang gewesen, haben als Freiberufler aufgestockt. Das heißt, ich komme zwar aus einem super Bildungsbürgerhaushalt und bin ja auch in Zehnhof aufgewachsen. Also spießiger geht es eigentlich kaum, innerhalb Berlins aufzuwachsen. Vielleicht noch Reinickendorf oder sowas oder Spandau.
Und jetzt hast du Tattoos am Arm.
Jetzt mache ich einen Podcast und bin tätowiert. Ja. Also die absolute Definition von Rock'n'Roll. Ich kann ja wirklich nur sagen, es ist ein, also prügelnde Eltern oder schlagende Eltern ist nicht nur ein Phänomen in bildungsfernen Haushalten, wie man so sagt. Also auch das habe ich in meinen Bürgerkreisen genauso mitbekommen.
Mhm.
Das ist dann schon noch, glaube ich, mehr Tabu auf jeden Fall, klar. Also dann ist auf jeden Fall schon echt richtig die Kacke am Dampfen und danach muss ganz, ganz viel geredet werden und so weiter. Ja. Aber ich kenne es auch aus meiner eigenen Erziehung, dass das eben auch schon ein bisschen zu häufig vorgekommen ist, als dass man jetzt auch von Hand ausrutschen sprechen kann, auf jeden Fall. Aber das ist definitiv ein Phänomen, was ich, glaube ich, dann doch fast durch alle Schichten zieht.
Absolut, das zieht sich durch alle Schichten, aber da muss man auch ehrlich sein und sich die Zahlen genau angucken, weil es zieht sich durch alle Schichten, aber es kommt nicht überall gleich vor.
Mhm.
Und in der unteren Klasse kommt Gewalt häufiger vor. Das ist kein Versuch, irgendwie Gewalt zu kulturalisieren, zu sagen, die Armen sind eben so. Das ist eben das pöbelnde, sich prügelnde Pack, ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und so. Nein, es ist es ist sozusagen einfach zahlenbasiert, was ich sage. Es gibt diese Studienlage, dass wenn es um Gewalt in Partnerschaften geht, dann ist je geringer das Bildungslevel der Frau ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Gewalt und dass sie krasse Formen von Gewalt erlebt. Ne?
Mhm.
Es gibt dann natürlich, das muss man dem entgegensetzen, bessere Möglichkeiten, in einer 400 Quadratmeter Villa Gewalt zu imaginierten Hamburger Räderfamilie, gibt es bessere Möglichkeiten, Gewalt zu verschleiern. Natürlich müssen wir da auch von einem Bias sprechen, aber trotzdem bin ich kein Fan davon zu sagen, dass Gewalt überall vorkommt. Sie kommt überall vor, aber sie kommt eben nicht überall gleich vor. Und darüber muss man sprechen, wenn man sich mit Klasse beschäftigt. Warum kommt sie denn in der unteren Klasse häufiger vor? Liegt es vielleicht daran, dass diese Menschen härtere Anforderungen haben? Dass sie Jobs nachgehen, die körperlich ihre Rücken und ihre Körper und ihre Knie und ihre Sehnen, dass sie die brechen? Liegt es daran, dass sie keinen Umgang finden mit Ohnmacht, mit Frustration, mit Deprivilegierung umzugehen? Ne? Also sind das Faktoren. So.
Vielleicht einfach das allgemeine Stresslevel insgesamt sowieso höher und man ist einfach, verliert einfach häufiger dann auch mal die Kontrolle über sich. Gerade wenn man halt weiß, man möchte eigentlich seine Kinder ja nicht schlagen.
Ja voll, das ist einfach gesprochen, aber letzten Endes lässt sich vielleicht ein bisschen so runterbrechen. Das ist eben kein Versuch, irgendwie das zu legitimieren. Ne? Also ich bin kein Fan davon, geschlagen worden zu sein. Ich kann das nicht weiterempfehlen und mein größter Versuch sozusagen oder meine Lebensaufgabe ist, dass ich versuche, das nicht weiterzugeben. Ne? Also ich habe mich, keine Ahnung, 6, 8, 9 Mal irgendwie als Erwachsener geschlagen. So, ich bin da nicht stolz drauf und es ist auch schon das letzte Mal, ich bin 34. Mhm. Das letzte Mal ist irgendwie, keine Ahnung, mit 27 im Suff beim Fußball so und es war auch wirklich sehr, sehr peinliche Geschichte.
Es gibt eine Szene im Buch auch, wo du dich so ein bisschen aus Verlegenheit eigentlich fast schon mit Leuten prügelst. So, ihr seid, ich glaube, du bist mit einem Kumpel unterwegs, es ist Silvester, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee, Osterfeuer.
Oder Osterfeuer, auf jeden Fall, alle haben schon ordentlich getankt, die Stimmung ist aufgeladen und dann kommt irgendein Spruch und es kommt ein Spruch zurück und dann kloppt man sich halt und dann, weiß nicht, merkt, glaube ich, so nach 5 Minuten selber, dass es eigentlich auch gar keinen Fun macht. Und dann hört ihr auf und versteht euch mit der eigentlich dann sogar ganz gut, ne?
Also, ja, ist herrliche Szene. Man kann es so gut launig erzählen, das ist eigentlich ein bisschen komplizierter noch, weil, also eigentlich.
Du hast auf die Brille auch gekriegt, ne? Und du bist ohne Brille dann auch sehr.
Nee, das ist nicht der Punkt, sondern ich habe auf die Brille bekommen und das ist halt, und deswegen habe ich die Szene überhaupt nur reingenommen in das Buch, weil die so viel erzählt über meine Sozialisation und wie sich Sozialisation in den Körpern und Köpfen erwachsener Menschen fortschreibt. Ich habe eins auf die Brille bekommen, die ist runtergefallen und ich bin sofort auf alle Viere. Ich war natürlich voll, ne? Also das muss man dazu sagen. Ich bin sofort auf alle Viere, habe die Schlägerei sozusagen unterbrochen, so habe auf, wie sagt man das in Berlin, also beim Ticken sagt man Mi in Hamburg, also so auf, also Klippo oder so. Also,
achso, ja, Spielstopp meinst du?
Spielstopp, ne? Ja, so.
Klippo also, kenne ich aber auch noch.
Sehr also ich, Schule, ich ja. hab, letzten Endes habe ich sozusagen so Klippo oder Spielstopp, ist ein sehr schönes Wort übrigens, habe ich Spielstopp gerufen und bin auf allen Vieren rumgekrochen und habe meine Brille gesucht, weil eben in mir so doll drin war, die Stimme meiner Mutter, das können wir uns nicht leisten. Woher sollen wir uns das Geld für ein Brillenglas nehmen? Ne? Früher war das dann immer, du darfst keine Löcher in deine Schuhe, du darfst keine Löcher in deine Hosen bekommen. Das hat natürlich nie funktioniert.
Okay, auch noch aber, gut, ja.
Aber die Verzweiflung meiner Mutter, wenn sie zum 30. Mal die Woche gefühlt, ich übertreibe natürlich jetzt gerade maßlos, irgendwie nähen muss und das hat Besitz von mir genommen. Ne? Also das ist ein Teil meiner Identität, dass ich die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf habe oder die Stimme meines Vaters, der mich wahrscheinlich erst in solche Situationen bringt, wie dass ich dieses Ding von Impulskontrolle, von Frustration dann einfach so an irgendwelche Beleidigungen durch die Gegend rufe. Warum scheitern die Leute an sich selbst? Ne? Also, und warum kommen Leute eben nicht voran? Warum steigen sie nicht auf? Das kann man an dieser Szene, auch wenn die halt so warum die.
Man kann sie halt so eine funny Anekdote so wegerzählen, ja, aber es schwingt natürlich genau. Die ganze Zeit auch, sag mal, in den. Es gibt ja auch eine Stelle, wo du wandern gehst und eigentlich selber feststellst, was mache ich hier eigentlich? Quatsch. So, ich gehe noch nicht wandern.
Leute wie wir gehen nicht wandern.
Ja, ganz genau. Ja. Und dann aber merkst, es macht ja doch fast ein bisschen Spaß. Also du dich ja auch dann irgendwie so bewusst in diese Überforderung halt dann hineinstürzt. Um noch einmal zurück zur Schulzeit noch einmal ganz kurz zu kommen, weil da eine Passage mir auch noch hängen geblieben ist, weil ich das selber halt sehr gut von meinem eigenen Aufwachsen eben mit Hartz IV kenne. Und zwar der Walk of Shame, den du dann wahrscheinlich regelmäßig auch hattest, wenn die Klassenfahrt zum Beispiel ansteht und klar war, du musst jetzt irgendein Formular abgeben, woraus hervorgeht, deine Eltern können sich das nicht leisten, weil sie sind arm.
Nee, das ist das Amt, das bewilligt.
Oder genau. Amt bezahlt das dann, kenne ich auch tatsächlich von früher. Vor allem war immer das Problem, dass es dann immer ewig gedauert hat, bis dann auch, ob das Code ins Geld kam. Also meistens musste meine Lehrerin das dann erstmal auslegen oder mein Vater musste es dann doch auslegen.
Zu krass, ne?
Und dann nach einem halben Jahr so, na gut, okay, wir zahlen Ihnen die 200 Euro für die Klassenfahrt. Aber dann auch so, oh, na, meinetwegen. das kenne ich, wie gesagt, von diesen Klassenfahrten, vor allem aber von Schulbüchern. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg geregelt ist. In Berlin ist es so, dass Schülerinnen und Schüler ihre Schulbücher selber kaufen müssen. Also das, was man halt dann meistens ja auch eh nur ein Jahr benutzt, ist, was völlig bescheuert ist, dass man sich dann irgendwie für, die sind ja auch dann nicht billig, ne? Also die kosten ja auch dann schon mal gerne mal wieder 30, 40 Euro, so ein Französischbuch für die 8. Klasse. Das benutzt man dann genau ein Jahr und dann ist es weg. Also man braucht es danach nicht wieder. Vielleicht hat man auch irgendwie jüngere Geschwister, die es dann auch benutzen können. In meinem Fall allerdings habe ich die von der Schule gestellt bekommen, weil meine Eltern hatten ja kein Geld. Und etwas unsensiblere Lehrer haben halt dann, oder Lehrerin in dem Fall war es tatsächlich, die mich dann eben nach vorne gerufen hat und auch nochmal namentlich sagt, ach ja, stimmt, wegen Hartz IV kriegst du das ja von der Schule. Hier sind deine Bücher. Nicht so cool. Erst recht nicht in der Zehlendorfer Schule, wo du dann halt der Einzige warst, der irgendwie die Kohle hatte.
Ja, da findet so eine Klassifizierung statt, ne?
Auf jeden Fall.
Das hast du ja auch vorhin schon geschildert. Da findet dann so vor den Augen anderer Leute dann so eine Einordnung statt. Ah, der ist ja gar nicht so wie wir, ne? So.
Ja, ne, zumal ja auch, also gerade nochmal Hartz IV nochmal mit so ein paar mehr Stigma auch nochmal belastet ist. Also vorwiegend ja eben halt von, na, man war einfach nicht fleißig genug. Also man hat sich halt eben nicht so angestrengt und sich irgendwann in die soziale Hängematte gelegt. Das finde ich immer noch den besten, immer noch die bescheuertste Formulierung für nicht arbeiten wollen. Und gerade halt eben eine Zehlendorfer Klasse, die zeigt dir das dann halt auch immer mal wieder. Ne? Also ich kam halt dann auch immer regelmäßig so mit aufgetragenen Sachen meines älteren Bruders dann zur Schule. Das wird registriert, das wird natürlich wahrgenommen. Erst recht, wenn du halt in einer Klasse bist, wo klar ist, man läuft hier mit Armani-Klamotten rum. Ne? Und das, meine Schule war noch vergleichsweise milde von der Bonzigkeit. Also da gab es noch ganz, ganz wirklich noch viel krassere Beispiele auf jeden Fall.
Eine milde Bonzigkeit.
Milde Bonzigkeit, ja. Das klingt wie so eine Geschmacksrichtung.
Ja, eigentlich, genau. Ne?
Wie war das bei dir in deiner Hamburger Waldorfschule?
Also auf Waldorfschulen gibt es dann immer noch ein paar mehr so, also es gibt einfach solche und solche, ne? Aber bei uns war es, also es gab total, es gibt noch viel bonzigere Waldorfschulen als meine. Trotzdem gab es, also auch in Hamburg, und trotzdem so in den Elbvororten oder so, und trotzdem gab es bei uns schon auch irgendwie, das wird, wie du schon gesagt hast, ne, das wird registriert, was du für Kleidung trägst. Es wird registriert, was du für Serien kennst. Wir, bei uns zum Beispiel, das ist ja so ein Armutsklischee irgendwie, dass mal der Fernseher läuft. Wir hatten einfach die meiste Zeit keinen. Und das war so ein Teil von meiner Mutter. Sie hat dann so, ja, so Anthroposophie, das ist ja so diese komische,
so eine Mischung
diese aus Pseudowissenschaft, ja, irgendwie, die hinter Waldorfschulen steckt. Da hat sie voll, also meine Mutter hat immer so Zugehörigkeit gesucht, eben weil sie wusste, dass sie uns und sich keine, als Familie, dass unsere Familie so klein war und so zerstritten war, dass sie uns keine große bieten konnte. Es war dann die Kirche ein paar Jahre, es war dann die Waldorfschule und das ist immer irgendwie gescheitert, ne? Und dann war so, wir hatten keinen Fernseher, ja, das ist nicht gut, ne? Aber sie konnte sich eben auch keinen leisten. Also dann findet sie einen Überbau und das ist vielleicht, da haben wir vielleicht auch sozusagen so ein, vielleicht so ein bisschen so einen gemeinsamen Nenner, weil du sagst, dass du aus einem Kulturprekariat kommst, was eigentlich so hochgebildet ist. Kann man so sagen, ja. Das ist in meinem Fall nicht so, aber meine Mutter hat immer versucht, irgendwie einen Mehrwert aus anderen Dingen zu ziehen. Mhm. Hat ein Verständnis gehabt irgendwie für Bildung und so weiter. Und hat das als Aufhänger genommen, dass das schon okay so ist ohne Fernseher und so, ne? Also, aber
so, ist, meinst du jetzt so einen gewissen Stolz daraus? Also
aber nicht stolz, arm zu sein, sondern okay. Stolz, dass man so schlau und so belesen ist, dass man keinen braucht, dass man sich abgrenzt von denen, die einen brauchen. Verstehe. Und das so als Überbau genommen, aber sie hätte sich eben keinen leisten können. Also du kannst ja, das ist ja eben das Problem von Armut, du kannst einfach keine freien Entscheidungen treffen, weil du kannst natürlich sagen, meine proletarische Form irgendwie Trainingsjacke tragen, nicht ironisch wie die ganzen Studi-Kids, sondern
das hast du aber jetzt gelernt auf jeden Fall in deiner Zeit. Die Ironie hat langsam Einzug erhalten dann doch, ja.
Also innerhalb der unteren Klasse gibt es aber voll viele Abgrenzungen. Meine Mutter und ich merke das mal an mir auch, ne, dass ich mich auch unbewusst, dass ich so Glaubenssätze in mir habe, die sich abgrenzen von anderen Leuten, die arm sind. Ne? Bei uns war es so und so. Und das ist ja auch dieses, meine Mutter hat nie gesagt, wir sind arm. Ich habe nie gesagt, ich bin arm, bis ich das Buch geschrieben habe, bis ich mich damit beschäftigt habe, was ist Armut, was bedeutet Armut?
Würdest du jetzt sagen, dass du arm bist?
Nee, ich bin ein bisschen darüber, aber ich bin close to und sozusagen im Rückspiegel, ich muss nicht bis an den Horizont gucken, bis
ich die Armut sehe. Im Kontrast zu früher, wie du es ja noch kennst, fühlst du dich auch nicht mehr arm?
Doch, also es ist eher umgekehrt. Also ich fühle das Gefühl, dass ich mich arm fühle, ist größer.
Obwohl es de facto gar nicht mehr so ist.
Obwohl es de facto, ja, es ist halt aber auch nicht, also
knapp überall also, der Armutsgrenze, würde ich jetzt,
genau,
hätte ich jetzt so vermutet dann.
Ja, ja, richtig, genau. Okay. Aber das Gefühl ist immer noch so da. Ja. Ne? Und das erklärt vielleicht auch, wenn wir da mal ein bisschen rauszoomen, erklärt vielleicht, warum ganz viele Leute in Deutschland, die zur Mittelklasse gehören, diese Abstiegsängste haben, ne? Und warum, das erklärt letzten Endes mit diesem Gefühl, über das wir gerade sprechen, kannst du eine Soziologie Deutschlands machen, die die wesentlichen Phänomene, wenn man noch den Kapitalismus einbezieht, irgendwie erklärt. Wenn wir sehen, dass von den 50er bis Mitte der 70er Jahre, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Millionen Menschen der Aufstieg geglückt ist, aus irgendwie zertrümmerten, zerschossenen Häusern, völlig zu Recht an dieser Stelle nochmal, sich was aufzubauen, in eine Wohnung zu ziehen, als Fabrikarbeiter oder als Facharbeiter.
Dass man als Alleinverdiener damals, ne, eine Familie,
genau, durchgekriegt hat. Als Alleinverdiener irgendwie dann ins Reihenhaus zu machen, sich ein Auto zu kaufen, sich vielleicht ein zweites Auto zu kaufen. Es läuft nicht rosig, aber es geht. Man kann die Schulden abbezahlen, man kann die Hypothek abbezahlen fürs Haus. Und man sitzt mit schwieligen Händen, weil man irgendwie Schmied oder sonst was war. Wirklich in Rente mit zerbumstem Rücken, muss man dazu sagen. Aber sitzt dann vor seinem Reihenhaus und sagt, ah, okay, das ging sich irgendwie aus.
Ich hab's geschafft.
Genau, aber diese Abstiegssorgen, die diese Leute haben, die kommen daher, dass diese aufgewachsen sind, in absoluter, also in nicht in absoluter, aber in großer Armut, ne? Und wie sich das so fortschreibt, auch wenn du diesen Zustand verlässt, ne, dass diese Not nicht weggeht, das erklärt, glaube ich, ganz viel Rassismus. Das erklärt, glaube ich, ganz viel Abwertung von Frauen, ne? Weil das Leute sind, also dann jetzt reden wir speziell von Männern, die versuchen, einfach den Teil des Kuchens klein zu halten.
Na, und jetzt halt eben auch merken, es werden tatsächlich auch dann eben vermehrt dann Frauen vorgezogen. Ne? Also ich bin dann vielleicht bei der Bewerbung auch gar nicht mehr die erste Wahl, weil jetzt sitzen hier drei genauso qualifizierte Frauen, vielleicht sogar doch noch qualifizierter und vielleicht dann auch noch ein bisschen umgänglicher.
Und das ist ja der Trend, ne? Also dass Frauen höhere Bildungsabschlüsse machen, ne? Also als Männer. So, ja. Das ist ja, glaube ich, schon seit Jahrzehnten so, wenn ich mich recht entsinne.
Ich würde eine Stelle aus deinem Buch ganz gerne vorlesen. Du hast, ich habe dich ja vorhin noch extra mal Erlaubnis gebeten, ob ich das auch überhaupt machen darf.
Ja, gerne.
Und würde tatsächlich Seite 73 und noch einen kleinen Ausschnitt aus 74 vorlesen, wo du so ein bisschen das Milieu beschreibst, aus dem du kommst und vor allem, wo du halt immer wieder merkst, dass sich dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, eigentlich bis heute immer noch durchzieht. Ganz kurz, allgemein zu einem Buch, das ist aufgeteilt in sozusagen in Rückblicken und dann in tagebuchartigen Einträgen, die deinen depressiven Zustand zu der Zeit, als du es geschrieben hast, dokumentieren und aber auch gleichzeitig eben der Versuch, das in der Psychotherapie aufzuarbeiten. Das nur vorab, du beginnst also am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019. Generation Y, Millennials, Generation Me. Die Seiten der großen Tageszeitungen und Magazine sind mal wieder voll mit Texten über meine Generation und ich möchte kotzen. Ich erfahre, dass meine Generation zu ich bezogen ist, zu bequem, zu viel Zeit im Internet verbringt oder je nach Röstgrad des Kaffees, der in den Redaktionen gebraut wird, auch gern super aktiv, Fridays for Future und so. Ja, was denn jetzt? In meiner Welt ist das vor allem Blödsinn. Hat nichts, null, nada mit mir und meinem Umfeld zu tun. Ich glaube, dass es sich bei dem ganzen Generationengerede um eine Verwechslung der Begriffe handelt. Tauscht man den Begriff Generation mit Klasse oder Milieus aus, ergibt die mediale Debatte plötzlich Sinn. Mit den Millennials, auch Generation Y genannt, geboren zwischen 1980 und den späten 90ern, sind Bildungsbürgerkinder gemeint, meine Freundinnen, Bekannte und NachbarInnen mitsamt ihren Problemen tauchen in diesen Charakterstudien nicht auf. Außer in Bezug auf die Nutzung technischer Geräte und gelegentlicher Überschneidungen in der Mode und der Popkultur gibt es zwischen dem medial gut ausgeleuchteten Millennial und jemand aus der Straße, in der ich aufgewachsen bin, desselben Alters faktisch keine Gemeinsamkeiten. Es ist, als würden fast alle Leute, die ich kenne, in einem Paralleluniversum wohnen. Sie haben keinen Zugang zur Öffentlichkeit, die Debatten finden woanders statt. Und wenn doch, dann wird über sie geredet, nicht mit ihnen. Würdest du sagen, du würdest die Kritik heute, 3 Jahre später, 4 Jahre später, fast 4 Jahre später nochmal genauso machen?
Also ich halte an der im Großen und Ganzen fest. Ich würde sie ein bisschen präzisieren. Ich würde sagen, dass durch die veränderte Lage, die wir seit Corona haben, mehr über Armut gesprochen wird. Die Frage ist dann, wie wird darüber gesprochen? Und es wird dann auch mehr mit Armutsbetroffenen gesprochen, jetzt auch, weil es dann diese Bewegung gibt, die sich jetzt auch aus im letzten Jahr irgendwie herauskristallisiert hat. Ich bin armutsbetroffen. Das ist irgendwie wieder, also oder erneuerte Form der Selbstermächtigung gibt und politischen Aktivismus von armen Leuten. Trotzdem, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann der größere Teil der Texte und der medialen Beschäftigung, die sich um das Thema Armut dreht, sind, du sitzt in Redaktion XYZ und irgendjemand auf dem Kalender von irgendeinem Redakteur ploppt auf, ah ja, der neue Armutsreichtumsbericht kommt heute, den könnten wir ja machen. Ja, alles klar. Dann die DPA kommt um 16 Uhr, ja gut. Wer tippt's ab? Alles klar, ich. So, wird da mit den Leuten gesprochen? Ja, nein, vielleicht. Also, nein, eher nicht, ne? So, dann sagt irgendwie, dann gibt's immer nach diesem Armutsreichtumsbericht gibt's dann irgendwie die Standardreaktion, dann sagt irgendwie jemand vom Robert-Koch-Institut was, dann sagt jemand von irgendeinem Sozialverband was.
Paritätischer Wohlfahrtsverband.
So Standard Ulrich Schneider. Ne? So,
Grüße gehen raus an der Stelle.
Genosse der Herzen. So, die geben dann ihren Senf dazu ab, es geht gar nicht klar und so weiter. Und mittlerweile, und das würde ich sagen, hat sich in den letzten 3-4 Jahren schon ein bisschen geändert, werden dann auch nochmal 1-2 Leute gefragt. Mhm. Aber das ist dann das nächste Problem. Ne? Also, wenn du arm bist, dann rennst du nicht die ganze Zeit durch die Gegend und sagst, ich bin arm. Oh, jetzt ein armer Mensch macht gerade den Abwasch. Ein armer Mensch schneidet einen Brokkoli. Mhm. Ein armer Mensch gibt seiner Tochter einen Kuss, einen Gute-Nacht-Kuss. Ne? So, sondern du nimmst.
Kann der sich das überhaupt leisten?
Kann er sich das überhaupt. Genau. Ne? Also reiche Menschen würden ja 2 Gute-Nacht-Küsse geben.
Ja, ganz genau.
Nee, aber so, also man nimmt sich ja eben, weil es diese Stigmatisierung in der Bevölkerung gibt, eben und dieses Narrativ, ne? Du wirst schon wissen, warum du da bist, wo du bist. Du wirst schon selber Schuld haben. Mhm. Deswegen nehmen sich die meisten Armen nicht als Arme wahr. Und
es ist ja auch schon deshalb ein Stigma. Ich habe das jetzt auch, wo du gerade, ich bin armutsbetroffen, ansprichst, bei den Demos gemerkt, auf denen ich war. Sie sind wahnsinnig beschissen besucht. Also ja. es will sich, ich fürchte, auch einfach keiner öffentlich dann dazu bekennen, arm zu sein, weil es natürlich einfach ein eben halt mit Stigmata behaftet ist. Also insbesondere halt mit der Sorge, man hat vielleicht wirklich nicht genug geleistet und war nicht faul und war zu faul und hat sich nicht angestrengt. Das ist zum Beispiel auch so ein Dauerproblem, unter dem ich ständig leide, dass ich denke, ich mache viel zu wenig und dann aber denke, Alter, ich habe 2 Bücher geschrieben dieses Jahr und das noch gemacht und das auch noch und das auch noch. Ich verdiene einfach nur zu wenig unterm Strich damit, beziehungsweise meine Miete ist im Strich viel zu hoch oder die beides ist aktuell zu niedrige Löhne und zu hohe Grundkosten. Wir zittern alle vor der Gasrechnung und möglichen Mieterhöhungen. Nun muss man natürlich auch sagen, dass du dich mit deinen Berufswünschen natürlich dann auch halt für Bereiche entschieden, wo klar ist, wird wahnsinnig schwer, damit Geld zu verdienen. Mhm. Entweder man verdient richtig, richtig viel Geld oder man verdient praktisch nichts. Du hast Schauspiel studiert an der Hamburger Schule für Schauspiel, ist das der richtige Name?
Nee, ich habe eine Ausbildung gemacht, also ich habe es nicht studiert, sondern das privat gemacht. Die heißt Schule für Schauspiel Hamburg. Genau, das kostet Geld da und vielleicht muss ich das einmal kurz erklären. Also ich habe meine Mutter hat mit 16, als ich 16 war, dann wieder einen Job bekommen, Teilzeit gearbeitet, 2 Jahre später ungefähr Vollzeit und dann habe ich irgendwie an staatlichen Schulen vorgesprochen.
Wie häufig?
Ich glaube 4-mal. Mhm. Also ich habe in Rostock, Hamburg, Berlin an der Ernst Busch. Mhm. Nee, 3-mal.
Welches war das Schlimmste?
Schon Rostock, glaube ich.
Okay. Warum? Waren die unfreundlich?
Nee. Ernst Busch war das Schlimmste. Ich war da morgens und dann irgendwie, guck mal, ich hab halt gedacht, so, also kennst du Vincent Cassel?
Den Darsteller,
ja, genau, klar, von Hass, also von der N, genau, oder von Black Swan, den Tanzlehrer.
Ja. Krasser Typ.
Krasser Typ. Fall. Und wenn ich so, also keine Brille auf hätte und so mit so geschorenen Haaren, ich hatte früher so zu dem Zeitpunkt, genau, auf dem Cover sieht man es, so irgendwie 0,5 Zentimeter Haare auf dem Kopf. Ich habe irgendwie den Film sehr geliebt und ihn sehr geliebt und habe irgendwie gedacht, so Schauspiel wäre ein Ort, so, wo ich so mein Milieu repräsentieren kann, ne? Also was irgendwie. Ja, also dieses Milieu-Schauspieler-Ding, das ist irgendwie durch, glaube ich. Und es ist auch seltener geworden und es ist auch vielleicht auch zu Recht, weil ich weiß nicht, was das für ein Verständnis von Schauspiel ist. Ne? Das ist ja kein Verständnis von, ich verwandle mich in eine Rolle, sondern ich repräsentiere einfach mein Viertel, so ungefähr. Also das habe ich ungefähr
gedacht. Da muss man aber auch fairerweise sagen, die allerwenigsten Schauspieler, die erfolgreich sind, sind wirkliche Charakterdarsteller. Also die allermeisten haben ihren Typus, den sie bedienen und den bedienen sie auch dann gut. Und dass ich Bjarne Mädel, von dem ich ganz großer Fan bin, ist überhaupt gar kein Diss an ihn. Aber der wird auch deswegen halt dann verpflichtet, weil halt klar ist, er bringt diesen Hamburger Kumpeltyp halt immer mit rein. Ne? Und ist ja auch super, funktioniert ja auch.
Ja, auf jeden Fall, also ich komme dann zum Vorsprechen, habe irgendwie ein Shirt an, was XL ist oder so. Dann, damals war das noch so der Style, so 2008 oder so.
Hip-Hop
halt so. Hab so eine Kette, so eine Silberkette um, also 0,5 Zentimeter Haare. Und dann sind da so Leute mit langen Haaren, die alle so wahnsinnig selbstbewusst sind. Und da jongliert irgendjemand und ein anderer läuft auf seinen Händen.
Ich sehe es im Geiste vor mir.
Da habe ich so, ciao, was für Freaks sind hier? Und dann war ich so, ich bin dann so tief in mich hineingefallen. Mhm. Und dann spiele ich so einen Monolog vor, von Klassenfeind heißt das Stück, so ein Klassiker-Monolog. Kebab heißt die Rolle.
Ist, glaube ich, auch in 101
Monologen. Genau. Also völlig
für die Leute, die es nicht wissen, es gibt so ein Standardwerk, 101 Monologe, was eigentlich auch nicht schlecht ist, daraus mal was vorzusprechen. Aber die meisten DozentInnen können das natürlich dann im Schlaf alles mitsprechen.
Weil die können es auch nicht mehr hören, einfach. Dass dann, okay, der sieht ein bisschen Straße aus, der spielt dann sowas, sodass dann auch, auf jeden Fall, das war alles unangenehm. Ne? So.
Du hast 3-mal vorgesprochen, dann bist du in Hamburg an die Privatschule gegangen.
Genau, ich habe Schüler BAföG bekommen, meine Mutter hat Geld dazu gegeben, ich habe gejobbt wie ein Idiot und mein Vater irgendwann hat dann auch Geld dazu gegeben.
Hat dich irgendjemand mal davor gewarnt oder dir irgendwie nochmal auf den Weg gegeben, dass du wirst wahrscheinlich Mahnungen bekommen haben aus dem Verwandtschaftskreis, Schauspiel ist eine unsichere Sache? Nee, gar nicht.
Nee.
Das ist dann zum Beispiel ein...
Untypisch.
Das ist vielleicht dann auch eher typisch für so Bürgerhaushalte, die natürlich dann halt sehr drauf sind, so machen mal lieber was Sicheres und so. War mein Fall jetzt nicht so das Ding, weil ich eben selber aus dem Künstlerhaushalt komme und mein Vater hat zwar damals auch so einen traurigen Versuch unternommen, mich dann doch nochmal so für VWL zu begeistern, hat nicht so gut geklappt und konnte ihm das auch relativ schnell ausreden, aber schon mit der Retourkutsche, dass du selber Musikwissenschaft studiert hast, was ja auch irgendwie so ein Quatschstudium ja eigentlich so ist. Und ich halt eben auch bei denen halt immer nur gesehen habe, wie hart die halt knapsen müssen, so mit ihren Gagen und so
weiter. Und da haben sie dir nicht gesagt, ey, du siehst doch, wie scheiße das bei uns das macht es nicht.
Nee, nie so direkt. Schon auch immer so mit dem, also was sie mir schon mitgegeben haben war, und das fand ich auch sehr sinnvoll, zu sagen, verrenn dich da nicht drin. Also wenn du wirklich merken solltest, ey, das wird nix, es klappt nicht, dann halt jetzt nicht einfach nur aus Trotz daran fest. Was, wo ich auch ganz dankbar tatsächlich bin, weil ich habe ich hab sehr lange dran festgehalten. Ich hatte ja diesen Umstand, dass ich als Kind halt schon gedreht habe immer. Da allerdings auch, Star wäre jetzt ein bisschen also du bist einfach, als wenn du als Kind einigermaßen spielen kannst und schon einfach irgendwie einfach pflegeleicht bist und an einem Set funktionierst und nett zu den Leuten bist und halt nicht irgendwie da so eine Star-Nummer schiebst, bist du einfach schon mal qualifiziert, am Set zu arbeiten. So, das Wichtigste am Set ist ja einfach, derjenige muss jetzt funktionieren, weil wir haben jetzt nur 10 Minuten, um diese Szene zu drehen, und da muss sie im Kasten sein. Und vielleicht können wir es auch auf eine Viertelstunde ausweiten. Aber auch schon da habe ich halt so dieses, also das größte Problem auf jeden Fall, dass ich halt meine Drehgelder nie behalten durfte, weil die Hartz-IV-Regelungen sind knallhart, das wird alles angerechnet.
Aber jetzt unter der Ampel dürftest du ein bisschen mehr behalten.
Ja, da kommen wir später nochmal zu, weil ich bin wirklich mit dieser Bürgergeld-Debatte ist bei mir nochmal so noch ein paar Hoffnungsschimmer mehr erloschen, ehrlich gesagt, dass ich tatsächlich innerhalb dieses Systems Umverteilungsmaßnahmen durchführen lassen noch aktuell. Aber das würde ich jetzt ungern vorgreifen, das können wir später nochmal im Detail besprechen. Ich habe mir auch viele Zitate dazu vorbereitet. Genau, und ich hatte halt immer sozusagen diese komische Zwischensituation, dass ich auf der einen Seite ja dann gedreht habe, also ja professionell davon teilweise gelebt habe, von diesem Beruf, halt immer dann mal so mit Unterbrechung und dann wieder irgendwie ein halbes Jahr irgendeinen Nebenjob machen müssen, damit ich irgendwie über die Runden komme. Und gleichzeitig wurde ich immer an den Schulen abgelehnt und ich hatte irgendwann 19 Absagen dann. Also ich war echt zweieinhalb Jahre bin ich
tingeln gegangen. 12 Schulen oder sowas, ne?
Ja, ich glaube 12 oder 13 deutschsprachige. Es sind ja sogar jetzt noch eine dazugekommen irgendwo in Franken. Ich glaube Würzburg, wenn ich es jetzt richtig...
Ludwigsburg
gibt es schon länger. Das ist auch eine sehr gute Uni, muss ich sagen. Okay. Da wäre ich sehr gerne hin. Da hatte ich auch ein sehr gutes Vorsprechen. Benedikt Haubrich, Grüße an der Stelle. Ich weiß, dass du zumindest einmal den Podcast gehört hast. Und genau, ich hatte halt dann aber nach den 19 Absagen schon echt die Schnauze voll, muss ich sagen.
Ja, aber da hast du auch gut durchgezogen.
Ich kenne auch Leute, die haben 30 Mal vorgesprochen. Ja. Ja. Mir wurde halt eben aber immer gesagt, mach's nicht, geh nicht an die Privatschule. Also, weil der Weg danach ist noch steiniger als ohnehin schon, und du hast es ja auch gemerkt, kein Schwanz interessiert sich dann für einen, ne?
Ja.
Oder wie war es bei dir? Wie würdest du das, du das rückblickend sagen?
Es war genauso. Also ich habe vorgesprochen danach, also habe Theaterversprechen gehabt und keine Ahnung, war in so einer komischen Dulli Werbeagentur, also so Castingagenturen. Ja. Hab nie irgendeine Werbung, also ich habe mal so gesprochen ein bisschen, so richtigen Quatsch irgendwie für so YouTube.
Das ist Kindertheater dann auch viel gemacht.
Ich habe dann
10 Uhr morgens spielen. Das ist genau die Zeit für Schauspieler.
Ja, genau. Ich habe so Präventionstheaterstücke gespielt, wo man so, irgendwie so ein bisschen so soziales Wissen in Kinder hineinstopft. Da spielst du dann, also das ist echt knallhart. Und das habe ich zweieinhalb, drei Jahre gemacht. Da spielst du dann so bis zu 6 Mal hintereinander am Tag. Das selben 45 Minuten, ne? Aber du hast natürlich auch Interaktion und so, ne? Du sprichst auch, also es ist nicht, du spielst nicht 45 Minuten, aber es geht dann 45 Minuten und das ist schon da beim vierten Mal um 12.15 Uhr, da weißt du nicht mehr, in welcher Szene du bist. Ne? Also da musst du wirklich scharf nachdenken, dass du das reproduzierst. So. Und das ist knallhartes Handwerk. Ne? Also, und das hat Spaß gemacht, aber irgendwann dachte ich auch so, Bro, du hast jetzt irgendwie 150 Mal dieses Stück gespielt, aber du spielst es erst seit 2,5 Jahren. Deine KollegInnen, die spielen das seit 15 Jahren teilweise. Was ist das dein Ziel? Willst du mit 45, ich war 30 dann oder sowas, also 29, als ich aufgehört habe, willst du mit 45 dein 5000. Mal dieses Stück gespielt haben? Oder also was ist deine Perspektive? Ich habe dann, ist schon der Willen erloschen, der Wille erloschen in mir, sorry. Ich spiele hier mit dieser Handdesinfektionsflasche rum, weil ich so immer so ein nervöser
Typ bin. Ich habe das auch, ich bin froh, dass ich den Klicker von meinem Kugelschreiber noch nicht entdeckt haben.
Jetzt
lege ich den mal wieder weg. Ich nehme mir da den Bleistift. Ich hab den Tick auch.
Ne, aber dann fragst du dich halt, wo soll das noch lang gehen? Und dieser Wunsch, irgendwie 1.200 Euro durch eine Werbung zu verdienen und dann irgendwie in einem McDonalds-Werbespot, das war der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, zu Werbevorsprechen. Du hast mal bei McDonalds eine Werbung gehabt?
Ich habe für McDonalds mal gedreht, ja.
Du Schwein.
McDonalds Österreich.
Geil.
War ganz lustig, weil ich hatte dann so Friends, die irgendwie auf Skiurlaub waren und dann die machen dann die halt besoffen Fernseher an und dann sehen sie mich dann in der Meckes-Werbung, ja.
Das war das Mal, wo ich aufgewacht bin und ich saß im Auto, ich habe mal Mucke gemacht und habe so gerappt und hatte eine Band und wir hatten einen Auftritt und waren auf der Rückfahrt von, oh Gott, aus Malsch, von einem kleinen Festival in Süddeutschland.
Wer kennt's nicht, ja.
Malsch, wer kennt's nicht. Es liegt so unterhalb von Frankfurt. Naja, so halb. Auf jeden Fall unterhalb von Karlsruhe sogar noch. Und da habe ich irgendwie dann eine Anfrage bekommen, ey, du rappst doch von einer Castingagentur. Willst du mir nicht so 8 Zeilen schreiben und dann also als Rapper in so einem McDonalds-Werbespot auftauchen für 1-2 so. Und ich habe wirklich angefangen in dieser Fahrt, ich war total wasted, ich war so katerig und so. Und ich habe so angefangen, so 4 Zeilen zu schreiben und dann dachte ich mir so, Bruder, willst du wirklich deine Seele verkaufen für so einen Burgerladen? So, ich war schon politisiert dann, ich war 28 oder sowas, oder 27, war dann schon so, ich stehe zu 0,0% hinter Großkonzernen und so, willst du wirklich deinen Arsch verkaufen dafür? Mhm. So, dein Rap wird immer politischer, du wirst immer expliziter irgendwie, es geht nicht mehr um Umverteilung, sondern es geht um Dinge auseinanderbrechen und mit dem Fuß durch die Tür und so. Und dann sofort, wenn der Anruf kommt, bückst du dich für so einen Konzern. Und dann musste ich so mega laut lachen. Es haben auch so 2 Bandkollegen auf mich eingeredet. So, mach das nicht, bist du bescheuert oder was?
Na, für 1-2 ist jetzt auch nicht. Also ich meine, jeder hat irgendwo seinen Preis, hatten wir vorhin schon. Wo wärst du schwach geworden? Ab welcher
Hausnummer? Ich kann ein anderes Beispiel geben. Ne? Ja. Also ich habe neulich einen Podcast gemacht für IKEA Deutschland.
Stimmt. Ich erinnere mich, ja, hast du erzählt. Ja.
Also das ist eine total heikle Sache, wo ich mich fragen musste, also im Titel, ich wusste gar nicht, dass die einen Podcast haben, ich habe diese Anfrage bekommen und ich war so, IKEA hat einen Podcast, wie dumm ist das denn? Mhm. Und also warum soll irgendein Möbelladen einen Podcast
haben? Hast du erzählt, ja? Wie toll es ist, Billigregale aufzubauen?
Ja, oder? Genau. Nee, nein. So, und dann habe ich mir ich hätte die schon fast weggeklickt und dann sehe ich halt, was die zahlen. So, ich kann das, glaube ich, jetzt nicht sagen, aber halt so, also ja, 4-stellig so. Und
also, das war wirklich klar, man erspart sich jetzt gerade eine Menge Stress.
Ja, genau. In einem Leben von mir ist es so ein bisschen mehr als ein Monatslohn. Mhm. Und dann habe ich mir nur wegen des Geldbetrags eine Folge angehört und habe festgestellt, dass es null um IKEA geht, sondern dass also eine einzige Frage sozusagen ist dann eine, die so weit geht, dass sie sagt, okay, was bedeutet dir ein Zuhause zu haben oder was bedeutet dir ein Zuhause? Das ist so die Frage, die sich am nächsten um diese IKEA-Welt bewegt. Aber natürlich ist das ein Werbepodcast, ne? Aber dann gab es noch so, dass ich so hätte so Instagram-Stories machen müssen, irgendwie, wo ich sage, hey, der neue IKEA-Podcast ist da mit mir und so. Da habe ich gesagt, so, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Ich werde das nicht reposten, ich werde das nicht machen, aber trotzdem bin ich natürlich Teil von diesem Werbeformat, auch wenn das kein werbiger Podcast ist, aber im Namen steht der Name eines multinationalen Großkonzerns, die wahrscheinlich irgendwie richtigen Schmutz machen. Ne? So, und
Teppiche sind die so, wirklich blutigste Sache, die man bei IKEA so kaufen kann.
Ist das so?
Die Teppiche werden meistens von Kinderarbeitern halt gefertigt, weil die Finger halt noch klein genug sind.
Ach krass, die ich dachte, das wird schon lange industriell gemacht.
Es kann auch sein, dass sie da inzwischen
krass.
Aber ich hab mal was man macht schon einen großen Schritt, wenn man war nicht die Textilien von denen kauft tatsächlich.
Mhm. Okay. Aber also das ist so eine Frage. Zum Beispiel, ich werde angefragt, willst du ein Interview mit der Welt? Also ich wurde zu meinem Release von dem Buch zweimal von zwei verschiedenen Redakteurinnen von der Welt angefragt für ein Interview. So. Ich habe Nein gesagt. Ich hasse Springer. Ich will in einer Welt leben, in der dieser Konzern vergesellschaftet wurde und wo keine Faschos mehr da arbeiten dürfen. So. Punkt. Ich werde mit Springer nie zusammenarbeiten, für alle Zeiten. So, es ist völlig klar. Auf der anderen Seite gehe ich zu IKEA. Ne? Also wie moralisch flexibel hält man als prekär Kulturschaffender sein Rückgrat? Das ist ja das Gespräch, was wir gerade führen. Ne? Wie stehst du dazu? Wo bist du käuflich? Wann bist du käuflich?
Ich war ja schon käuflich. Also ich sag mal so, als ich diesen McDonalds-Werbespot gedreht habe, da war ich 16 oder 17, glaube ich. Also
ja, das ist nochmal ein anderes Level. Also da hast du einen Freispruch von mir auf jeden Fall.
Du kannst mich da gerne für
touchen. Vom Volksgericht.
Ich finde das prinzipiell jetzt auch nicht verkehrt, wenn man dafür halt dann dann eine Ansage kriegt. Ich würde halt trotzdem noch gegenhalten, ja, stimmt alles, ich brauche einfach die Kohle.
Du bist und 16, kommst aus einer armen Familie, Punkt.
Also, ich bin 16, ich komme aus einer finanziell armen Familie, aber ich bin halt eben trotzdem wach durch das kulturelle Kapital, was da in meiner Familie einfach vorherrschte. Ne? Also mein Vater sozusagen hat da dann meine Stiefmutter geheiratet, bei der ich auch aufgewachsen bin. Und dadurch konnten wir halt weiter in einem schönen Haus in Nikolassee wohnen. Ne? Also in einer wirklich sehr, sehr feinen Gegend. Wir hatten ein Haus mit Garten und ich hatte mein eigenes Zimmer und so weiter. Also das war dann immer ziemlich lustig, ne? Wenn halt dann so Friends von mir vorbeikamen und die halt irgendwie wussten, wie die finanzielle Situation ist bei uns. Und dann halt aber wohnt man in so einer Vorstadtvilla eigentlich. Ne?
Ich hatte auch so Freunde. Das ist total crazy einfach. Also Leute, die ein Haus vererbt bekommen haben, ein Grundstück, so wie man nie wieder Grundstücke vergeben würde in Hamburg. Mhm. Also ist ja so, dass wenn du ein Grundstück hast, dann hast du, wenn du jetzt dir neu eins kaufst, hast du links 1,50 Meter und rechts 2 Meter und nach hinten 5 Meter.
Man kann ein paar Tomaten anpflanzen.
Ja, und ein Auto hinstellen, so ungefähr. Ne? So, ja. Genau. Aber ein Garten von irgendwie, keine Ahnung, 60 Meter Länge oder so, 20 Meter Breite, ne? Also wo hast du das? Die haben dann noch so eine Holzhütte im Garten aufgestellt, wo man schlafen konnte und so. Die hatten keinen Kühlschrank, ne? Mhm. Die haben Hartz IV bekommen, die wurden sanktioniert. Mhm. Die hatten teilweise Scheiß nochmal nicht zu fressen, Alter. Die haben es nicht hinbekommen. Und das kann man denn nicht vorwerfen. So eine Mutter mit drei Kindern. Das kann man denn nicht. Das waren Freunde von mir. Aber das ist auch gar nicht so ganz untypisch, ne? Also, so, das Armutserzählung. Und du hast auch gerade gesagt, wir waren finanziell arm. Das nochmal den Unterschied gemacht. Dieser Wunsch ist halt so groß, da das zu erzählen. Aber Armut bedeutet für mich, aber in der Gesellschaft bedeutet es das nicht, deswegen machst du das schon aus einem guten Grund, aber für mich bedeutet Armut einfach nur materielle Armut, ne? Also wenn ich von Armut spreche, dann spreche ich nicht von an sich per se von fehlendem Handwerkzeug, wobei das in Teilen von der Armutsklasse schon auch einhergeht mit, ne? Aber dann gibt's eben dieses Milieu, über das in Zeitungen und so nicht so gerne gesprochen wird.
Also diese Unterscheidung von verschiedenen Armutsbegriffen
oder so.
Von Armutsbegriffen auseinanderzuhalten. Ich zum Beispiel, das haben wir vorhin schon besprochen, ne? Ich habe, als ich mit der Schule dann fertig war und halt eben diesen Schauspielwunsch ja weiter hatte, ich habe eben teilweise davon gelebt, dass ich einfach wirklich mit Drehs mein Geld dann verdient habe. Ich konnte mir halt nie wirklich was ansparen in der Zeit, weil das schon immer sowieso mal ein unfassbarer Stress war, dieses Drehgeld dann am Jobcenter vorbeizuschummeln. Ne? Also die Regularien waren damals noch sehr hart, dass eben tatsächlich bis zu 90% dann einbehalten wird oder einfach angerechnet wird von dem, was du da verdienst. Und beim Drehen verdient man auch dann relativ schnell auch dann echt einen ganzen Batzen Geld. Also man dreht, ich habe 3 Drehtage, die mit 400 Euro vergütet werden, dann sind da halt einfach schon 1-2 dann zusammen.
Aber in sehr wie oft drehst Zeit. Du, ne? Also,
klar, natürlich, ja. Ne? Da relativiert sich dann halt wieder. Für mich war das ja unvorstellbar viel Geld. So, ich habe irgendwie 10 Euro die Woche Taschengeld irgendwie damals bekommen oder so. Und auf einmal verdiene ich so 1-2. So, das ist wäre auch heute für mich noch wahnsinnig viel Geld. Aber wenn ich es gerade so zurückblicke an diese Zeit, wo ich dann Abi gemacht habe und wie gesagt noch mich Schauspieler genannt habe und Vorsprechen war und Nebenjobs gemacht habe, ich habe damals 200 Euro Kindergeld gekriegt. Dann hatte ich meistens noch einen 450 Euro Job und das war's. Und von diesen, sagen wir mal, grob 650 Euro, tendenziell ein bisschen weniger, weil ich selten auf die vollen 450 dann gekommen bin, habe ich knapp 300 Euro Miete bezahlt und den Rest, also 350 Euro, sagen wir mal so Pi mal Daumen, davon habe ich gelebt. Und ich könnte dir heute nicht mehr sagen, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was war so der niedrigste Monatsbeitrag, den du zur Verfügung hattest, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, so in der Vergangenheit?
Wenn ich nicht mehr zu Hause wohne.
Genau, also genau, ab von dem Zeitpunkt an, dass du selbstständig dein Haushalt geführt
hast, ja. Ich bin in den letzten Monaten, ich bin nach dem Zivildienst ausgezogen, ich musste noch Zivildienst machen, so alt bin ich.
Ich bin genau der Jahrgang, der es nicht mehr musste.
Ah, da bist du, wie alt bist du, 31?
Ich bin 29 jetzt
gerade. Ah, okay. Junger Typ.
Ja. In so einem freshen Podcast bist du hier unterwegs. Ja.
Nach dem Zivildienst habe ich, da war ich in China bei meinem Vater, das steht ja auch im Buch, und danach bin ich ausgezogen mit 20. Und habe in einem Bio-Supermarkt angefangen zu arbeiten, auf 32,5 Stunden, glaube ich. Mhm. Und habe da 907 Euro bekommen, glaube ich.
Netto?
Netto.
Okay.
Ja. Ein WG-Zimmer gehabt.
Ja.
300 Euro gezahlt, glaube ich.
Ja.
Ne? Also, aber da habe ich halt, war ich Kette geraucht. Ne? Also ich habe 2 Schachteln am Tag geraucht.
Ja, das habe ich damals
auch. Coas Blau.
Du hast dir...
Aber da gibst du 400 Euro aus.
Für Industriekippen tatsächlich gegönnt.
Ja, wir
haben... Keine selbst gedreht.
Halt 1,5-2 Jahre. So, mich dann auch schon runter also angefangen mit Rauchen habe ich sehr spät. Als ich Zivildienst gemacht habe und noch bei meiner Mutter gewohnt habe, habe ich ihr arschlochmäßig keine Miete gezahlt, aber einfach komplettes Geld in Kippen und Suff und Kiffen gesteckt. Und dann, als ich im Biersupermarkt gearbeitet habe, habe ich dann auch noch das erstmal diese Zwei-Schachtel-Logik weiter fortgeführt und dann mich aber schon runtergedampft auf eine und ein bisschen mehr. So, also so
und einfach drehen?
Also 25, 30 und genau. Und dann ein Jahr oder zwei später mit 24 oder so habe ich dann nur noch, oder nee, mit 23 schon habe ich dann nur noch gedreht.
Hast du auch nur Zeit dann mit einer Drehmaschine dann gearbeitet, nee, weil du noch nicht drehen konntest? Oder war dir das schon zu, schon zu komisch?
Nee, ich hatte immer auch Leute, also du meinst Stopfen? Nein.
Nee, es gibt tatsächlich auch so Drehmaschinen, wo man das Blättchen dann so einfügt und dann wird einfach zusammengerollt. Ein Kollege von mir hat das sehr, sehr lange gemacht. Der war tatsächlich auch, es war immer so Schulhofthema, dass Jakob steht da immer mit seiner Drehmaschine.
Ja, aber ich war einer dieser Kiffer, die nicht gut drehen konnten. Also ich war immer der, ich konnte die ersten, also ich habe so, keine Ahnung, 3-4 Jahre so jeden Tag gekifft und ich konnte die ersten eineinhalb, also dieses erste Jahr konnte ich vielleicht gar nicht drehen.
Okay.
Und dann konnte ich so richtig wack drehen und dann war es so, dass immer, wenn jemand anderes dabei war, der dann gedreht hat, aber manchmal...
Alle schon so, nee, du machst das
genau,
nicht.
Genau, und dann irgendwann konnte ich dann drehen, aber ich kann auch jetzt drehen, aber es ist, ja, genau, genau, es macht keinen Spaß.
Ja,
also nicht. So auf Holly oder so, ich weiß nicht, wie nennt man das heute, also so
Elblatt-mäßig
oder ja,
Holländisch,
so.
Ja, genau. Ja.
Das,
nee, da bin ich, das kann ich auch nicht tatsächlich bis heute nie gelernt. Nochmal auf diese Nebenjobs zurückzukommen. Im Biosupermarkt hast du gearbeitet. Du erzählst auch später im Buch, dass du während, ich glaube schon nach der Schauspielerausbildung tatsächlich noch auf dem Bau gearbeitet hast. Und die rassistischen und sexistischen Bemerkungen, die da teilweise gefallen sind, waren so grob, dass du sie nicht im Buch aufschreiben wolltest teilweise.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist ein klassisches Problem der Arbeiterklasse? Also gerade, dass halt dann, sagen wir mal, Leute, die vielleicht eben nicht aus so einer Schicht kommen, dann halt so einen proletarischen Beruf machen und total entsetzt sind, was hier teilweise so, was hier so für Sprüche fallen. Es ist, also ich weiß, das ist jetzt, ich arbeite jetzt mit dem Klischee, um sozusagen das einmal vorauszustellen, woher es letztendlich kommen könnte.
Also ich hing jetzt irgendwie nicht jahrelang auf Baustellen rum, ne? Also ich habe, das war ein Nebenjob, den ich gemacht habe, habe ich so 5 Monate gemacht oder so. Und ich habe zum Beispiel den Hamburger Hauptbahnhof gestrichen mit der Firma und eine Geflüchtetenunterkunft, da hast du natürlich auch mit anderen Gewerken zu tun.
Im Liegen teilweise, die Decken gestrichen,
ja, genau.
Ne? Extrem unangenehme Tätigkeit, wenn man nach oben streichen muss.
Vor allem, wenn man Asthma hat, auch nicht geil.
Super, ja.
Ja, also ich würde sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nur darauf bezogen, ist dann, also es stimmen zwei Sachen. Ich glaube, viel steckt nach meiner Erfahrung in handwerklichen Berufen viel weniger Klischee drin, als man das denken könnte, wenn man so diese eigentlich klischierten Sachen hört. Mhm. Dann waren die viel mehr Realität, als ich das je für möglich gehalten hätte. Und gleichzeitig besteht mein halber Bekanntenkreis aus Zecken, die Handwerker sind.
Ja.
Die links sind, die Widerspruch geben auf dem Bau, die halt in Firmen arbeiten, wo 80% der Leute irgendwie KommunistInnen sind oder sonst was. Es gibt schon auch andere Wahrheiten und andere Milieus, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, so grundsätzlich ist es schon nicht so wahnsinnig klischiert. Also, dass du irgendwie auf einer Baustelle bei 10 Leuten irgendwie 2 hast, die krass Sexisten sind oder so, ist jetzt nicht so weit hergeholt.
Ja,
dass du irgendwie jemanden hast, der irgendwie gegen Ausländer pöbelt, wenn du mit 10 Mann unterwegs bist, ist ja noch nicht mal in der Gesellschaft absurd, ne? Wenn du, wenn du mal guckst, es gibt ja immer so diese Befragungen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber da wird ja klar, dass irgendwie 20-25% der Menschen, die in Deutschland leben, so rassistische Meinungen vertreten. Ne? Dann werden wie sehr stimmen sie zu, dass die und die Bevölkerungsgruppe, das sind natürlich auch problematische Fragen und so weiter, faul und was auch immer, ne? Aber trotzdem, also letzten Endes entspricht es dann auch nur der Gesellschaft, ne? Also möglicherweise ist der Bau auch gar nicht rassistischer als eine Gesellschaft, sondern so rassistisch wie unsere Gesellschaft ist, nur halt ein bisschen expliziter, ne? Also dann ist vielleicht der Firmenchef, der dann die Geflogenheiten kennt, ist der vielleicht subtiler Sexist oder Sexist im Hinterzimmer und viel übergriffiger als jemand, der einer Frau hinterher pfeift. Mhm. Aber ich finde ein anderes Thema, also was das angeht, einen anderen Punkt spannender, und zwar ist es so wahnsinnig simpel in so einer Zeit von, wo Identitätspolitik einfach ein wahnsinnig großes Ding ist, ist halt so simpel, die ArbeiterInnenklasse abzuwerten, ne? Und auch so dieses, wenn wir jetzt gucken, was Nancy Faeser, heißt sie Faeser?
Ja, genau. Naja, es wird immer verwechselt mit der,
ja, genau, mit der,
mit der Politologin.
Ja, genau.
Aber nee, du meinst unsere Innenministerin.
Ja, richtig.
Die gerade die Polizei auf die letzte Generation hetzt.
Ja, genau. So, wenn wir uns angucken, was sie macht, ne? Also sie sagt, feministische Innenpolitik bedeutet, Mehr Bullen auf die Straße zu schicken bedeutet, mehr Kameras zu installieren, bedeutet Orte, die bekannterweise frequentiert sind von Problemklientel, dass sie da mehr Polizei hinschickt. Damit wird sie dem Ruf sozusagen, diesem dieser so einer Catcalling-Bewegung, Tendenzen in sozialen Medien von feministischen Frauen mit hoher Reichweite aus der Mittelklasse, aus dem Bürgertum, dem wird sie gerecht, die völlig zu Recht für sich proklamieren, ey, ich möchte einfach durch die Gegend gehen und möchte nicht vergewaltigt werden, ich möchte nicht sexualisiert werden, die sollen einfach alle ihre Fresse halten. Da gibt es nichts dran zu kritisieren. Gar nichts, ne? Möchte ich einmal eindeutig sagen. Aber sie tauscht sozusagen die Privilegien, sie tauscht einfach aus, ne? Also sie sagt, okay, die Anliegen dieser feministischen deutschen Mittelklasse, diese Anliegen sind mir wichtiger und stattdessen skandalisiere und kriminalisiere ich halt arme und migrantisierte Leute. Ne? Also wer treibt sich halt rum an Bahnhofsorten, wo sich mehr Kameras hinmachen? Ja. Was für Leute treiben sich rum? Ich habe da gearbeitet monatelang, ich weiß es. Man weiß es auch so, ne? Man muss da nicht gearbeitet haben. Da treiben sich DrogenarbeiterInnen rum, da treiben sich Elendsprostituierte rum, da treiben sich Leute rum, die versuchen, irgendwie eine schnelle Mark zu machen, da treiben sich Leute rum, die betteln, Leute mit psychischen Erkrankungen, mit massiv auffälligen Störungsbildern. Was passiert, wenn da jetzt mega viel Polizei reingeladen wird? Ich weiß, was passiert. Ich habe diese Meldung aufgeschrieben, 1,5 Jahre bei der Hamburger Morgenpost, ne, wo ich mein Volo gemacht habe. So. Also die Gefahrengebiete in Hamburg und die Soko Front Deal, ne, also die so mit 400 Beamtinnen jedes Wochenende irgendwie Ausländer durch die Gegend hetzt, ne, oder Menschen, die sie als Ausländer liest, ne.
So. Ja, oder einfach so der Klassiker ist ja eben, man geht zum Hauptbahnhof und nimmt ein paar Ausländer hoch, dann hast du deine Anzeigen für heute, ne.
Genau, also ja, das, richtig, ja, genau. Und genauso ist es.
Delikte wegen Cannabis. Das ist ein entspannter Beförderungsgrund immer wieder noch.
Und, ja, und das, diese Art von Politik, die spielt sehr in unsere Zeit. Ne? Also ich will das nicht komplett delegitimieren, weil mir sind die Anliegen von Frauen, die sich unsicher fühlen, die sind mir auch wichtig. Aber man muss schon darüber sprechen dürfen, was wogegen eingetauscht wird. Ne? Und das passt sehr in unsere Zeit. Also diese horizontale Gerechtigkeit, ne? Also dass man Leuten, hochqualifizierten Einwanderern sagt, dass man sagt, wir brauchen dich, aber der Subtext ist auch, wir brauchen dich, ja, weil wir unsere Wertschöpfung nicht gefährden wollen. Ne?
Wir wollen eine Arbeitskraft.
Genau,
aber schon der Familiennachzug, ich weiß ja nicht.
Genau. Und Frauen, Frauen sind ganz oft super schlau, die können wir super gut gebrauchen, dafür, dass unsere Firma gut läuft. Also da geht es ja nicht darum, was bringen Frauen mit, was bringt es mir als Mann, Frauen zu fördern, sondern geht es ja einfach nur darum, wie steigere ich meinen Profit. Und wenn dann Frauen das Ding sind, weil sie eben sozusagen im Mittel höhere Abschlüsse haben, möglicherweise teilweise zu niedrigerem Geld arbeiten und einfach stabiler sind, dann nimmst du halt Frauen und kannst halt draufschreiben, dass du ein feministischer Betrieb bist. Ne? Aber also wie weit wird die Gesellschaft dadurch gerecht, ne? Und was ist Gerechtigkeit?
Es ist halt dann immer die Frage, ist das nicht sowieso einfach nur Symbolpolitik, was wo ja mal ein bisschen mitschwingt, dann bringt es doch eh nichts, wenn es letztendlich eigentlich nur um die Symbolik geht. Nun sehen wir aber auch zum Beispiel gerade jetzt bei der Fußball-WM in Katar, wir nehmen das ja hier am 14. Dezember auf, also noch läuft das Turnier, während die Sendung ausgestrahlt wird, ist das der Spuk zum Glück endlich schon vorbei, wo wir sehen, dass selbst diese ja nun wirklich sehr billige dieser sehr billige Schein ja schon zu Problemen führt. Also dass selbst dann so eine Quatschbinde wie die One Love Binde, die ja der Kompromiss war, dass man nicht diese super schwule Regenbogenbinde dann da auflaufen muss, was ja gar nicht geht. Wir wissen ja, was dann passiert. Dass selbst das dann noch nicht mal durchkommt. Ne? Also selbst so eine billige Symbolik ja dann doch immer wieder noch zu Problemen führt. Ist das nicht dann vielleicht aber auch genau wiederum dann, also ist nicht auf der anderen Seite genau das dann aber auch noch verwunderlich, dass wir selbst, dass wir in einer Zeit leben, in dem wir uns mit diesen Identitätsproblemen derartig schmücken und dann halt aber selbst das doch immer wieder zum Konflikt damit kommt?
Ich würde eher sagen, dass wir über diese One Love Binden und über irgendwie Claudia Neumann war es, glaube ich, die irgendwie eine Art von Pride ich gucke das nicht, ich verfolge das nicht, deswegen stottere ich so.
Komplett am, ja,
ich,
am Boykottieren.
Ich boykottiere das so, genau.
Ja, ich hab mich so ein bisschen daraus geredet, dass ich es als politisches Ereignis gucken möchte. Ja. Aber ja, ich habe.
Wie steht's gerade?
Es war schon irgendwie spannend. Also bei ein paar Momenten war ich dann schon ganz happy, dass ich es jetzt einfach geguckt habe. Ja. Also ich ja dann mitkriege, dass zumindest auch der Sportschau-Kommentar dann doch sehr negativ ist und man nochmal sagt, Leute, wenn jetzt hier ein Flitzer mit einer Regenbogenflagge vorbeiläuft, dann müsst ihr das nicht wegschneiden. Ihr macht euch total lächerlich hier gerade, wenn ihr das macht.
Aber also ich will da auch da nochmal einmal rauszoomen und halt sagen so, aber also was sagt das über eine mediale Welt aus, wenn das Gespräch, also wie doll ist der Fokus verschoben von einer Problemidentifizierung hin zu Symptomen? Also das Claudia Neumann, ich will sie nicht falsch beschuldigen, etwas Gutes getan zu haben. Ich weiß nicht, ob sie es war, ich glaube. Sie hatte eine Armbinde, irgendwie eine One Love oder irgendwas, eine woke Armbinde im weitesten Sinne, irgendwie um und hat da ein Zeichen gesetzt und so. Und dass daraus Meldungen werden, ne? So, das ist ja einfach, das zeigt ja, wie lost wir sind.
Oder auch Nancy Faeser, unsere Innenministerin,
genau,
die ja dann
so,
nochmal auf der
Tribüne saß, irgendwie, ja. Genau. So, dass das Meldungen sind, das zeigt ja, wie lost wir sind. Wir haben die Verantwortung für politisch skandalöse Ereignisse wie der Kauf dieser WM, wie der Fakt, dass diese 15.000 ArbeiterInnen da verreckt sind. Das haben wir alles einkassiert zugunsten von ein Schweini hat aber das und das gesagt und oh, so mutig, die Mannschaft so und so hat echt zu richtigen Zeitpunkt irgendwie sich drei Finger vor den Mund gehalten. So, es ist doch nicht, worüber reden wir hier? Was hat das von einer systemellen Kritik? Was hat das von einer fundamentalen Infragestellung? Von, also man hat ja sozusagen, das ist ja sozusagen Scheinpolitik par excellence, wenn du dir sagst, so, guck mal, der hat sich die Augenbraue im schiefen Winkel abrasiert und was er damit der Queen sagen will, denk darüber mal nach. Das ist ein mutiger Typ. Wir reden ja nicht mehr über Systeme, wir reden ja nicht mehr über Ungleichheit, Ungerechtigkeit, über Verbrechen an Menschen, die verschwiegen werden. Wir reden kaum noch über Korruption. Wir reden jetzt wieder über Korruption, wenn ein Koffer voller Geld in Brüssel gefunden wird.
Und Edith und irgendwelche Designerhandtaschen, ne? Also Phoenix Kommentar war sehr geil, weil einfach nur hieß, sonst sowas finden wir sonst nur bei Drogendealern.
War das in einer tollen Tasche, das Geld?
Ah, ja. Nee, es gab nicht eben nur Geld, sondern eben auch noch teure Taschen, mit denen bezahlt wurde. Also eben so Luxusgegenstände.
So, und das zeigt gut den Status quo von unserem Politikverständnis. Ne? Es ist ein Politikverständnis, wenn ich ein Thread mache, irgendwie als Influencerin, Diana zu Löwen oder so, und da irgendwie irgendwas Wokes sage, dann ist das eine Meldung. Ne? So, aber dass die, wir haben vorhin über das Stichwort verkaufsfreundliches Umfeld gesprochen, ne? Dass das wie bei Finn Kliman so Entscheidungen sind, wenn man irgendwie sich ein bisschen wokey-pokey anmalt, dass man dann damit mega absahen kann. Ne? Also, dass das eine Lebensrealität von vielen Leuten ist, ja, die Geld verdienen wollen, und wie scheinheilig das ist und wie ernst gemeint das sein kann und wie weit eine Kritik da gehen kann. Also, es wird darüber gesprochen, aber das findet dann in explizit linken Formaten statt. Ne? So.
Apropos explizit linkes Format, du hast bei der Hamburger Morgenpost ein Volontariat gemacht. Ja. Noch kurz zur Erklärung dazu. Es gibt zwei, ich habe es auch erstmal verwechselt, als wir darüber gesprochen hatten. Es gibt das Hamburger Abendblatt, die etwas konservativere Zeitung, und dann gibt es die Hamburger Morgenpost, die ein bisschen linker ist, glaube ich. Kann man das so sagen?
Ja, schon. Also ich würde schon das Hamburger Abendblatt als konservativ einordnen. Ganz generell, da arbeiten auch ein, zwei irgendwie stabile Leute, aber und die Hamburger Morgenpost ist so, glaube ich, also ist eine vormals Boulevardzeitung und aber eine von, ich glaube, zwei in Deutschland oder drei in Deutschland möglicherweise, die so einen linksliberalen Boulevard machen. Mhm. Was schon mal ein großer Gewinn ist, ne? Also Boulevard ist ja eigentlich synonym, wird in diesem Land synonym verwendet für menschenverachtende, entmenschlichende, ja, Müllpropaganda eigentlich. Und da irgendwie Boulevard zu machen, der nach oben tritt, ist erstmal schon mal stabil, und ich habe mich da schuldig gemacht auf jeden Fall. Also ich habe keine Ahnung, es gibt bei der Mobo.
Gegen wen hast du so getreten? Hast du Olaf Scholz beleidigt?
Ja, natürlich.
Das dein Bürgermeister.
Gehört ja zum guten Ton. Ich habe diese Soko Frontier lächerlich gemacht halt. Ja. Ne? Also ich habe halt gesagt, also das sind ja aber auch valide Sachen, die ich dann sage. Also es gibt auf Seite 2 und 3 gab es immer so diese Standpunkte bei der Mopo. Das heißt, du klappst die Zeitung auf und dann die zweite und dritte Seite, da ist dann so ein langer Leitartikel irgendwie. Und ich kenne jetzt niemanden, der in der Zeit, in der ich da war, mehr Leitartikel geschrieben hat als ich, weil ich die ganze Zeit sage so, und das will ich zerstören und hier und da und zack und so. Und das ist natürlich toll, aber ein linksliberales Blatt hat natürlich auch so, das ist natürlich total bürgerlich auch, ne? Also da kann man, also.
Allein schon die Tatsache, dass sie dich ohne Abitur, ohne Studium, ohne Vorerfahrung im Journalismus stabil für ein Volontariat genommen haben, würde ich sagen.
Mega stabil.
Also spricht natürlich auch für dich, dass du da offensichtlich auch Eindruck gemacht hast. Und natürlich halt auch, dass die offensichtlich ein bisschen offener sind. Denn da wären wir jetzt sozusagen beim bei einem dicken Punkt, den wir noch machen möchten. Nämlich der doch ziemlich elitäre Journalismus, den ich ja auch immer wieder feststelle. Ich bin ja auch noch relativ frisch eigentlich in diesem Game drin. Also ich mache das ja auch erst so seit 3-4 Jahren ungefähr.
Ja.
Und kenne natürlich halt dann andererseits auch irgendwie die Codes, weil ich halt eben aus diesem bürgerlichen Umfeld komme und dann halt aber auch sehr, sehr häufig merke, bestimmte Themen finden medial einfach nicht statt. Du hast einmal im Podcast, es war nicht zwischen den Zeilen, sondern, Grüße an der Stelle, sondern in anderer Podcast, der sich auch mit journalistischen Themen beschäftigt, in dem du eingeladen warst, auf jeden Fall, da hatte ich dich auf jeden Fall zum ersten Mal wahrgenommen und da hast du erzählt,
Druckausgleich, genau das war's.
Und da hattest du erzählt, dass ihr bei der Mopo einen Thementag geplant hattet, ich glaube zum Thema Nachhaltigkeit. Das war überhaupt gar kein Problem, das gab es sofort.
So eine grüne Mopo oder sowas, ja.
Genau, es war auf jeden Fall sofort irgendwie, das lief. Und dann hattest du vorgeschlagen, lass doch mal einen Thementag zum Thema Armut machen. Und dann war klar, ja, ist gut, wichtiges Thema, aber da werden wir keinen finden, der da Werbung drucken möchte.
Genau. Ja, die haben stattdessen, also das habe ich denen, da war ich schon gar nicht mehr Volontär, sondern da habe ich mein Buch dann vermarktet und da ging es dann darum, also ich dachte halt, also man könnte so eine Armutsausgabe machen und in dem Kontext auch mein Buch vorstellen oder ein Interview mit mir machen. Und ich hätte auch angeboten, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, ja, mich da einbringe irgendwie und um das mitkonzipiere. Und stattdessen haben sie dann aber, und das muss ich zur Ehrrettung sagen, der Kolleginnen, haben sie dann eine Themenwoche gemacht, wo sie jeden Tag so einen Text dann gemacht haben, was auch schon stabil ist, ne? Aber trotzdem, genau, das macht.
Beschreibt auf jeden Fall ein Problem auf jeden Fall.
Genau, es beschreibt ein Problem, ne? Dass man guckt und da ist ja, glaube ich, der Journalismus auch aus einer Not und nicht aus einem Bock heraus, weil eben sich gefragt wird, wie kann man irgendwie mit Online Geld verdienen? Und die Mopo ist eine von vielen Zeitungen, die, also zumindest, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht auf dem Schirm, aber die Problem hat, ihr Konzept zu monetarisieren und das also vor allen Dingen online.
Alle,
das, ne, genau. Leider, und ja. Da entstehen dann so Fragestellungen, wie man dann marktkonforme Texte macht und Umfelder schafft, wo man ganze Texte zu schreiben kann. Irgendwie immer mehr Zeitungen fangen an, wenn ich das verstehe, oder sind mitten dabei, so, ich weiß, ich kenne gar nicht das Wort, wie man das nennt, so. Also so Dinge, die man googelt, dazu Texte zu schreiben, ne? Also wie lange kann man.
Also dass man auf Schlagwort ja, genau, dann genau, gefunden
so,
wird, ja.
Woran erkenne ich, wie lange ein Ei gut ist und woran nicht? Und also so Fragen, die jeder so bei Google eingibt.
Oder,
und
dann, oder der Klassiker, wer überträgt wann welches Spiel?
Ne, sowas so.
Clickbait-Artikel.
Ja, genau.
Ja.
Und das sind ja so Versuche irgendwie, sich zu monetarisieren und das kann man irgendwo verstehen und gleichzeitig führt der Trend aber dazu, dass halt, ja, das die Vielfalt nicht unbedingt gewahr wird, ne? Und dann haben wir auch dann müssen wir auch sozusagen auch die Workerin-Kolleginnen irgendwie in die Pflicht nehmen und sagen, ja, aber warum, was bringt euch das denn, eine Vielfalt abzubilden, ne? Und da halte ich so, das finde ich echt wahnsinnig interessant. Meine Meinung hat sich da in den letzten Monaten auch sehr geändert, aber wie wenig, also es ist ja ein Mantra, einfach Vielfalt, Teilhabe, Diversity in den Redaktionen ist ja gerade so, also es gibt ja jetzt kein riesiges Jono-Gespräch irgendwie darüber, aber es ist schon da, aber ich will jetzt sagen so, die Branche innerhalb der Medienbranche, die sich kritisch mit medialer Reflexion beschäftigt, die ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß, ne? Aber da gibt es schon dieses Gespräch irgendwie, wir brauchen irgendwie mehr Diversität, aber es wird sich gar nicht gefragt, warum? Was ist denn, also wir haben dann 30 Leute in der Redaktion, und wir versuchen das so darzustellen wie die Gesellschaft. Da haben zwei Leute eine Behinderung. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen, die stimmen wahrscheinlich alle gar nicht, ne? Aber da sind dann, da haben dann 25% Migrationshintergrund, 2% irgendwie haben irgendeine Art von Behindertenausweis oder sowas. Dann gibt es 51% Frauen oder so in der Art und drei nicht-binäre Personen Oder wie auch immer.
Und dann ist der Proport aber schon wieder kaputt, weil.
Aber dann sind wir am Ziel. Dann haben wir es geschafft. Aber was haben wir dann geschafft? Leute, sagt es mir, was haben wir dann geschafft? Also ist dann die Welt gerettet? Ist dann meine Mutter oder meine Tante oder mein Vater, lebt er dann nicht mehr in der Sozialwohnung? Ja. Sind wir dann nicht mehr arm? Oder ist dann eine Redaktion so divers, dass man sagt, ja gut, wir haben alle Ziele erreicht, Klassenkampf eingestellt. Ne? Also wo will man damit hin? Was will man repräsentieren und warum will man das repräsentieren? Also das Gespräche darüber, was bedeutet Teilhabe, wann ist Teilhabe Teilhabe, wann ist Teilhabe Partizipation, diese Unterscheidung und dann auch wofür macht man das überhaupt? Ne? Ja, steht irgendwie im Grundgesetz. Ja, bon.
Frage ist ja also auch,
wie sich, macht man das? Da können sich meine Leute nicht viel von kaufen, weißt du, was ich meine? Also so. Und wer sagt, dass nur weil 5 schwarze oder 5 arme Menschen in einer Redaktion arbeiten, dass die solidarischen Journalismus machen? Ja. Ne? Warum sollen sie nicht, also...
Klassisches Problem von Armutsbetroffenen, dass man dann lieber noch eher noch ein bisschen nach unten tritt, wenn man es dann mal geschafft hat.
Genau, ich will auch viel, da gibt es auch viele Kolleginnen, die da stabile Arbeit leisten, ne? Und die ihr Herkunftsmilieu auf dem Schirm haben und so, aber... ich bin in einem Haus aufgewachsen, da gab es 2 oder 3 deutsche Familien und 20 Familien mit Migrationshintergrund. Und eins der Gespräche, das ich geführt habe, ist auch ganz, also das jetzt nicht, dass mir das zum ersten Mal passiert ist, aber da rede ich mit einem Mann, der ist ein paar Jahre älter als ich. Unter dem habe ich sozusagen immer so ein bisschen gelitten früher, weil er so einfach so 6, 8 Jahre älter war. Und er ist Türke und er ist in 2. Generation hier. Und er sagt, Olivier, Wir haben uns angepasst, wir benehmen uns hier, ne? Also es war auch schwierig für uns, ne? Aber jetzt kommen die, es war irgendwie schon 3, 4 Jahre her, jetzt kommen die Syrer hierher und wie die sich benehmen. Mhm. Und die wollen alles haben und die kriegen viel mehr als ich und so. Als würden Leute mit Migrationshintergrund nicht auch rassistisch sein können. Als würden arme Leute nicht auch opportun sein können und sich irgendwie an die Büttel der Reichen hängen. So als wären das nicht normal. Und man denkt so, ah ja, jetzt haben wir einen Armutsbeauftragten in der Redaktion. Jetzt findet ein diskriminierungsfreier Raum für Armut in unserer Zeitung statt. Yalla, wir haben es geschafft. Aber was ist das, Leute? So, das sind erwachsene Leute, die mit so dummen Kinderargumenten kommen. Und ich will gleich, so viele Workshops kann ich gar nicht verkaufen, die ich geben will, weißt du? Ja. Dass ich denke, so Leute... Das ist echt unterkomplex so.
Es speist sich ja noch ein ganz anderes Problem, finde ich, dann auch raus.
Nämlich, ich habe mich jetzt so in Rage geredet.
Alles gut, nein, das ist super, genau so soll es ja auch sein. Was ich mich dann eben sehr häufig frage, okay, jetzt haben wir, ne, wie du sagst, wir haben jetzt einen gewissen Proporz hergestellt. Ich würde sagen, wir sind davon auch immer noch sehr weit entfernt. Also, dass wir überhaupt das anerkennen, dass Menschen arm sind. Ich habe sehr, sehr häufig Diskussionen, wo ich überhaupt erstmal das als Argument
beweisen muss.
Ja, nicht direkt, aber zumindest halt eben nochmal dann erzähle halt von meinem eigenen Aufwachsen. Gerade halt, glaube ich, eben weil sich viele Leute eben noch dafür schämen und das nicht öffentlich präsentiert sehen wollen über sich, dass sie vielleicht arm sind, vielleicht selber noch arm waren früher. Ich finde zum Beispiel eine Statistik, wo man es unfassbar gut erkennen kann, wo das Problem letztendlich liegt, dass wir in Deutschland 50-50 machen können. Die eine Hälfte besitzt, die andere besitzt nicht. Die eine Hälfte, dazu würde ich jetzt uns beide zählen, die bekommt ein Gehalt und danach richtet sie ihr Leben aus. Und wenn sie mal 200 Euro im Monat zurücklegen kann für einen Urlaub, dann freut man sich. Die andere Hälfte hat in irgendeiner Form Vermögen, sei es jetzt in einer Immobilie, sei es in einem Sparbrief, sei es in Aktienbesitz, whatever. Ich will überhaupt nicht sagen, dass solche Menschen nicht dann letztendlich auch von Armut betroffen sein können oder letztendlich auch marginalisiert sind oder abgehängt werden können. Aber man hat zumindest so eine gewisse Sicherheit, dass man halt weiß, ey, selbst wenn ich jetzt hier meinen Job verliere, selbst wenn hier alles den Bach runtergeht, ich halte noch 3 Jahre durch. So für 3 Jahre reicht hier der Sparbrief, den ich hier habe. Oder da muss ich eine Hypothek aufnehmen. Was ich jetzt auch, glaube ich, auch sehr Leuten jetzt auch sehr unrecht tue, weil eine Hypothek auf sein Haus aufnehmen, ist natürlich dann auch schon
scheiße.
Unfassbar scheiße, klar. Der Gang ist halt eben nicht sofort zum Hartz-IV-Amt oder jetzt zum Hartz-V-Amt, weil es heißt jetzt ja Bürger Hartz. Hartz-V, ja. Und genau daraus sehe ich dann aber auch immer im Journalistischen halt so ein Problem, wie stelle ich jetzt Armut dar? Also ich glaube, wir haben alle schon 50 Mal die meistens ein bisschen verkitschte Sozialromantik-Reportage gehört von der armen Familie, die sich nichts mehr leisten kann. das Thema ist dann relativ schnell gesetzt. Jemand weiß auch relativ schnell schon nach dem ersten Absatz Bescheid, worum es jetzt hier ungefähr gehen wird, aber daraus erwächst dann meistens nichts mehr. Ja. Und was ich eben sehr häufig an der denke, nee, wir müssten jetzt einfach mal über die Verantwortlichen reden. Also wirklich halt mal sagen, dieser und dieser Politiker sitzt seit 10 Jahren in der Verantwortung, mehr Geld für soziale Projekte zur Verfügung zu stellen, macht es aber nicht, weil er halt sagt, ich kann nicht, ich will nicht, was auch immer.
Das macht, ich muss da ganz kurz direkt rein. Wir haben uns ja neulich getroffen, bewusst getroffen, bei einer Lesung von Edouard Louis.
Das Treffen war dann bewusst, aber das Zusammenkommen war erstmal unbewusst.
Ja, genau. Aber du hast, wir haben uns dann trotzdem vernetzt davor und haben die Lesung zusammen gesehen. Und der macht das ja, ne? Also der Wer hat meinen Vater umgebracht?
Tolles Buch. Auch auf deine Empfehlung dann natürlich gelesen.
Ah, schön, ja.
Geht aber auch schnell. Es sind ja sehr groß gedruckte
100 Seiten oder keine Ahnung.
Weniger, glaube ich. 90. Also kleines, dünnes Bändchen auf jeden Fall. Ja.
Aber auf jeden Fall, also da verhandelt er das Problem, die Probleme, die er mit seinem Vater hat, mit patriarchalen Frankreich, mit seinem Vater, der aus der Unterklasse kommt, irgendwie ein Alkoholproblem hat, der einen gebrochenen Rücken, also eine Rückenverletzung hat, multiple Erkrankungen hat. Da verhandelt er das und da sagt er, Macron, du hast meinem Vater, du hast das und das Medikament von der Liste genommen, die bezahlt werden. Du hast meinem Vater den Rücken gebrochen, so und so. Arbeitsminister so und so, du hast meinen Vater in die Arbeits-, also ich, ne? Also da bricht er das ja runter, ne? So und also ich bin total bei dir, genau sowas bräuchten wir.
Aber
ne? Also,
genau das ist unfassbar verpönt.
Ja, genau.
Ist deshalb ja auch nicht zu Unrecht zu verpönt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir jetzt Hetzjagden auf einzelne Politiker machen sollen. Und das hat natürlich auch gewisse Grenzen, also auch gewisse Grenzen des Stils, die man einfach bitte nicht verletzen sollte. Aber wenn ich mir jetzt angucke, und da kommen wir nochmal zu meinem Aufregerthema der letzten Wochen auf jeden Fall, nämlich das Bürger. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte immer Probleme, dieses Drehgeld, was ich damals verdient habe, zu behalten. Wie gesagt, die Regelung war früher immer so, man kann 100 Euro anrechnungsfrei einfach behalten, das wird einem sozusagen nicht angetastet. Alles, was darüber hinausgeht, wird zuerst mit 20% später, also wird zu 80% angerechnet, später dann sogar zu 90%. Jetzt hieß es von ganz, ganz vielen, insbesondere von SPD- und Grünen-Politikern, ja, aber jetzt ist doch alles super, aber jetzt sind die Zuverdienstmöglichkeiten ja auch angehoben worden. Die Zuverdienstmöglichkeiten sind um 10% angehoben worden.
Auf 30, ne?
Ja, es gibt jetzt eine neue Grenze sozusagen ab 520 Euro, was ja der neue 450-Euro-Job ist. Ab da darf man das bis zu 1000 Euro sogar 30% behalten. Das heißt, angenommen, ich hätte jetzt einen Job, der mir 1000 Euro einbringt, darf ich 100 sowieso behalten und davon dann von den 900 dann halt 300, also insgesamt 400 Euro. Jemand soll mir mal erklären, warum man da arbeiten gehen sollte, wenn man 60% Abgaben hat. Das ist komplett bescheuert, weiterhin.
Ja.
So, und das ist nichts verbessert. Also 10%, das ist letztendlich, ja, da kriegt man jetzt 100 Euro mehr und soll dankbar sein. Ja. Alles Positionen, die eigentlich von der SPD und Grünen so nicht gewollt waren. Die FDP hat es natürlich dann nochmal klein verhandelt. Dann hat die CDU sich ja auch nochmal durchgesetzt durch ihre Übermacht im Bundesrat, wo sie einfach dann die Gesetze wegblockieren, wenn sie in der Landeskoalition sitzen und damit nicht einverstanden sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da mitgehen kann, dass es nicht auch von der SPD und CDU, SPD und Grünen gewollt ist. Also ich glaube, ich kenne...
Es tut ihnen nicht so weh, würde ich sagen, ja. Also
ich würde bei der SPD tatsächlich weitergehen. Also da gibt es mit Sicherheit Leute, denen ich Unrecht tue und da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die es anders sehen. Aber wenn man sich die Historie der Partei anguckt, welche PolitikerInnen der SPD wie über Armut sprechen, wie sie votieren, also wie sie abstimmen, ne? Ich habe eigentlich nie hohes Zutrauen gehabt an die SPD, gerade aus Hamburg, als Hamburger nicht, weil die Hamburger SPD wahnsinnig rechts ist.
In der Tat, ja. G20, nur kleine Stichworte nochmal dazu. Ja.
Olaf, ja. Aber also ich halte von den, da gibt es mit Sicherheit Leute, die da irgendwie völlig naiv, guten Glaubens irgendwie das Falsche tun, aber also das hilft mir und meinen Leuten nicht und ich kann das auch irgendwie nicht, also...
Die Krokodilstränen sind so ein bisschen...
Ja, so und da glaube ich halt eben, dass der größere Teil der Partei halt opportun ist und halt eben, dass den Armen scheißegal ist. Also das sind einfach so Überreste in ihrem Programm, die irgendwie dann linker Flügel durchgeboxt hat, der aber formal nichts zu sagen hat. Ne? So. Und bei den Grünen, ja, also ich habe angefangen, die Grünen zu wählen, weil meine Mutter die Grünen gewählt hat, habe die ersten 2 oder 3 Wahlen irgendwie bis 24 oder so, die ersten 2 oder 3 Mal. Also auf Landes- und Bundestagsebene also auf Landesebene und Bundesebene die Grünen gewählt und war jedes Mal enttäuscht und habe dann den Absprung geschafft und
ausgestiegen.
Ja, also das ist ja einfach der Wahnsinn. Ich habe ja komplett gegen meine Klasseninteressen gewählt. Ne? Also meine Mutter auch. So, das ist für alle Zeiten vorbei natürlich.
Na gut, jetzt haben wir halt eben nun die Situation, dass jetzt genau in diesem konkreten Fall ich sogar noch dafür bereit gewesen wäre, letztendlich den schwarzen Peter der CDU zuzuschieben. Weil sie hat sich halt im Bundesrat eben ihre Macht schamlos ausgenutzt, um dieses Vorhaben dann zu verhindern. Der Widerstand der SPD und der Grünen war natürlich sehr schnell gebrochen. Ja, das ohne Frage. Und ich glaube auch nicht, dass denen dort wirklich die Tragweite dieses Vertrauensbruches bewusst ist. Weil jetzt haben wir die Situation, dass eine kleine Mini-Reform am Hartz-IV-Gesetz durchgeführt wurde, die natürlich auch irgendwo Gutes tut. Na klar, ist das jetzt unterm Strich besser so. Aber das System ist ja
scheiße.
Das System ist ja trotzdem weiterhin scheiße. Selbst wenn man als der eine oder anderen Stellschraube ein bisschen gedreht hat. Um nochmal zurückzukommen zu mir. Ich hatte ab 2009, glaube ich, oder 2010, hat damals tatsächlich ironischerweise die FDP eine Gesetzesnovelle durchgebracht, die es ermöglicht hat, dass zumindest Kinder aus Hartz-IV-Haushalten in den Ferienjobs verdientes Geld behalten durften. Mhm. Und das war auch ungedeckelt. Und dadurch hatten wir sozusagen das Schlupfloch, den Produktionsfirmen halt mitzuteilen, ey Leute, überweist das
auf die Ferien.
Ganz genau. Schickt das mal auf die Ferien und ich glaube, ein paar haben dann auch noch ein bisschen geschummelt und das irgendwie anders abgerechnet. Aber auch schon das ist mal schiefgegangen. Ne? Da hat eine Produktionsfirma das total verkackt, dann waren die 1000 Euro direkt wieder weg. Mhm. Ich will auch gar nicht wissen, wie sich das für meine Eltern angefühlt hat. Ne? Wenn du dann deinem eigenen Sohn sagen musst, ey, du, das Geld, was du da verdient hast, das musst du jetzt entweder uns abgeben oder du gibst es aber direkt ans Amt ab, weil dann bekommen wir das Hartz IV weiterhin. Also das sind ja, ich glaube, letztendlich gelöst haben wir es nur, indem ich tatsächlich dann mit 17 zumindest offiziell ausgezogen bin. Also ich war dann sozusagen nicht mehr Teil des Haushalts und habe mich umgemeldet zu einem Kumpel. Was natürlich auch halt dann, aber wiederum halt dann Verlust für meine Eltern bedeutet hat, die natürlich dann auch nicht mehr meinen Hartz-IV-Anteil bekommen haben. Ja. So, letztendlich, wo ich wirklich dann raus war, war, als sich Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk in die Tagesthemen stellte und behauptet hat, jemand, der 900 Euro brutto bekommt monatlich, müsste jetzt ja das Bürgergeld mitfinanzieren. Das ist falsch, das ist nachweislich falsch. Das ist eine falsche Rechnung, weil mit 900 Euro bist du zwar offiziell über dieser Steuergrenze, kannst dir das aber durch Freibeträge alles wieder zurückholen. Also effektiv zahlst du da keine Steuern.
Ja. Dass es falsch ist, macht es halt noch peinlicher, ne? Also ich finde es an sich halt, also mir ist gar nicht so wichtig, dass falsch ist, wobei halt Journalisten, die halt Falsches verbreiten, ja, also.
Das waren CDU-Zahlen halt, ne? Also es war ganz klare Lobbyarbeit einfach, die da stattgefunden hat.
Ja, aber auch so, ne? Also, selbst wenn die Zahlen gestimmt hätten, so, er zahlt ein Narrativ ein, wo einfach, also wir als Gesellschaft haben uns geeinigt, darüber zu sprechen. Wir als Gesellschaft haben uns geeinigt, irgendwie unten gegen ein bisschen weniger weiter unten auszuspielen. Und dass das ein legitimes Argument ist, während die FDP dafür sorgt, dass die Erbschaftssumme vergrößert wird, ist ja, also wir führen ja Debatten, die kannst du ja im Kindergarten nicht ernsthaft führen. Also da würden die ja Kinder sagen, ist ja großer Bums. So. Und
das Instrument, was die soziale Spaltung in den letzten Jahren befeuert hat, wird noch weiter verschärft sozusagen.
Ja, genau. Also Erbschaften, Umsatzsteuer, so Übergewinnsteuer, das sind ja die Instrumente, irgendwie Beschneidung von zu hohen Firmen. Mir fehlt das Wort.
Du meinst dazu. Diese Firmenerben, wenn dann einfach halt Betriebserben?
War das sowas? Ich weiß nicht genau, aber also das sind ja einfach so klassische Instrumente, wo man irgendwie Ungleichheit nivellieren kann und darüber wird nur von links gesprochen und als wäre das irgendwie was Rebellisches oder so, als würde das nicht den Leuten zustehen, einfach als würde es meiner Familie nicht zustehen, in einem Klima aufzuwachsen, wo man nicht erst, wie meine Mutter, mit 45 auf die Idee kommt, eine Therapie zu machen, sondern wo einem als Kind gesagt wird, ey, du hast da durch ein Aufwachsen in massiver Gewalt und Armut krasse Traumata erlebt, du wirst einfach die nächsten 5 Jahre Therapie bezahlt bekommen, Bums, aus, Ende. Ne? Also das wäre eine faire Gesellschaft, die fair damit umgeht. Ne? Mhm. Eine Gesellschaft, die sagt, keiner erbt gar nichts. Also guck mal, meine Eltern haben mir gesagt, Olivier, sollten wir irgendwie sterben, lehn ab, du erbst Schulden. Das war so mein Leitsatz. Und seitdem denke ich mir, ich hätte Bock, was zu erben, aber eigentlich ist es absolute Heuchelei und Euphemismus von mir.
Aber die Schulden nicht.
Nee, genau. Ja. Nee. Ich hätte Bock, was zu erben, aber eigentlich ist es großer Bums, weil ich stehe nicht hinter Erbschaften, hinter negativen Erbschaften. Warum sollte ich für etwas aufkommen, was ich nicht getan habe? Warum sollte ich für Fehler meiner Eltern aufkommen? Ich finde, das ist eine große Ungerechtigkeit, ein wahnsinnig undemokratischer undemokratischer Ansatz zu sagen, ich nehme eine Generation in die Pflicht. Also aus was für einer, das kommt ja aus einer Ständegesellschaft oder woher, also wie, was für ein dummer, provinzieller,
sehr, sehr feudaler Gedanke.
Geschissener Feudal, danke ja. für das Wort, genau. Was ist das für ein Quatsch, ne? Also, ja. aber dann kann ich ja auch nicht sagen, nee, negative Schulden finde ich nicht so geil, aber also positives Geld, was ich erbe, das nehme ich dann schon an. Das wäre halt Doppelmoral. Also wir sollten eigentlich, und das Gespräch können wir natürlich nicht führen, also ich werde jetzt nicht ernsthaft Kommentare dazu schreiben, ich bin ja auch Journalist.
100% Steuer.
Sagen 100% Steuer, weil es einfach diese Mehrheiten noch nicht mal am Horizont als ja. Silberstreif in Sicht sind. Aber eigentlich ist alles andere großer Quatsch. Du musst allen Leuten ihr Geld einfach wegnehmen und halt sagen, natürlich irgendwie kannst du irgendwie von deiner Arbeit leben und natürlich sollst du in Urlaub fahren können und so weiter. Aber dann sorgen wir dafür, dass irgendwie das Geld, was es gibt, und wir haben ja genug Geld, es ist ja eben diese Gespräche, was dieser Bayerische Rundfunk Dulli geführt hat, das ist ja ein Stellvertreter-Gespräch. Der will ja nicht darüber reden, dass in Deutschland jedes Jahr 400 Milliarden vererbt werden, ohne Steuern zu bezahlen oder fast ohne Steuern zu bezahlen, sondern er will ja darüber reden, dass Leute, die fast ganz unten sind, noch auf die Leute, die unter ihnen stehen, eintreten. Ne?
Bloß halt bei 900 Euro Bruttoeinkommen muss man sich ja fragen, was macht dieser arme Mensch denn für einen Beruf, dass er so wenig da verdient?
Naja,
müsste er eigentlich halt auf Erzieherniveau noch hochgestockt werden. Ne?
Also, ja, genau. Also ich kann dir sagen, was diese Leute machen, wobei man jetzt wahrscheinlich mehr verdient. Aber das sind dann Leute, die wahrscheinlich so wie ich habe mal, keine Ahnung, 9 Monate lang bei H&M als Leiharbeiter gearbeitet. Mhm. Ne, so, und,
wenn haben, sie da, dich mehr, haben sie dir mehr bezahlt als die Festangestellten dort? Oder
weniger? Nein, weniger. Okay. Nein. Ich hab damals noch 8 Euro.
Es gibt zwei Arten von Zeitarbeit, würde ich sagen.
Okay, ja, genau.
Also ich hab auch für viele Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, ja. Vor allem halt so Gastro. Und da war aber der Vorteil, dass wir dann mit 12 Euro damals dann noch deutlich besser verdient haben als die Festangestellten.
Nein, ich habe 8,84 Euro bekommen. Ja. Also es war einfach Mindestlohn. Ja, Mindestlohn, ne? Genau. Ja. Und wenn du da nicht Vollzeit arbeitest, dann hast du halt eben diese 900 Euro. Ne? Und wenn du da noch privat jemanden pflegen musst oder so, dann bist du halt bei der Summe. Ne? Ja, also so, dann arbeitest du 20 Stunden oder 25 Stunden.
So ein Achim Wendler kann sich wahrscheinlich nicht mal im Ansatz vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll mit 900 Euro im Monat. Ja. So, und die Frage ist ja auch völlig berechtigt. Umso bescheuerter halt dann diese falsche Zahl einzubringen, um zu sagen, gut, dass Bürger oder Hartz-V-Beziehende jetzt noch weniger bekommen.
Ja genau, aber es sind halt Stellvertretergespräche. Ne? Also man redet darüber, statt darüber zu reden, okay, wir haben genug Geld, wie verteilen wir es sinnvoll um? Eigentlich sollte jeder mit 18 irgendwie 15.000 Euro bekommen irgendwie oder in so einer Art und Weise. Ne?
Also, was hättest du damals mit 18 gemacht, wenn du 15.000 Euro bekommen hättest?
Ich hätte...
Also ich will jetzt gar nicht hier bloßstellen. Ja. Wahrscheinlich für echt viel Quatsch auch ausgegeben.
Ich kann mich schon selber bloßstellen. Also das Geld hätte 2 Jahre überlebt und dann hätte ich es versoffen.
Schlecht, 2 Jahre ist ja viel.
Ja. Ja, also ich kann es auch an meinem Vater erzählen. Ne? Also mein Vater lebt in einer französischen Kleinstadt in der Sozialwohnung. Es wird irgendwie alles halbe Jahr, muss er unter einen OP-Tisch irgendwie, weil er so in 21 Jahre China und die Hälfte der Zeit hat er da als Dealer gearbeitet. Irgendwie sich da
turbulentes Leben aufgeführt.
Genau, so lebemannmäßig sich gut runtergewirtschaftet hat. Kifft jeden Tag, trinkt jeden Tag. Und der hat irgendwie von seiner Mutter, dem zu viert, das Haus geerbt, die haben das aufgeteilt, hat irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Scheine bekommen und die in 2, 3 Jahren fast komplett aufgebraucht, ne? Einfach nur so irgendwie schöne Sachen gekauft. Also das ist eben dann auch noch nicht so einfach sein, also wenn man es nicht gelernt hat, sein Geld bei sich zu halten. Ne? Und wenn du so ein Leben führst, wie mein Vater, ne, dass du so, ich erinnere mich, mein Vater hat in einer Dealerwohnung gewohnt, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hat da mit einem Kumpel zusammen gewohnt, die haben da getickt und angebaut und so weiter. Und er hatte irgendwie dann mich mal zum Essen eingeladen. Meine Eltern waren getrennt irgendwie. Er hat irgendwie dann ja so Drogen genommen und so und hat mich dann irgendwie mittags nach der Schule irgendwie abgeholt oder keine Ahnung oder getroffen zum Essen eingeladen und dann zahlt er und holt so ein Bündel 50-Euro-Scheine aus der Tasche. Ne? Aber so, das ist halt der Lifestyle, wenn du so dieses Leben führst. Ich habe auch mal so ein ganz bisschen getickt irgendwie. Also wirklich low-key irgendwie so läufermäßig. So, dann hast du halt Geld, aber es gehört dir nicht. Und wenn so, und auch Geld, was du illegal machst, du gibst es aus. Also es kommt
ja nur in Cash, ne?
Man muss es auch ausgeben. Genau, so ist es halt. Und er hat nicht diese Gewohnheit, das zu behalten, den Wert von Geld anzuerkennen. Ich habe es auch nicht, ne? Aber also das ist eben schwer.
Würdest du sagen, es ist ein Phänomen auch von Menschen, die dann nochmal besonders arm aufwachsen, dass sie auch dann so weiter dann mal wirklich mal Geld auf dem Konto ist, dass dann auch, also ich nehme mich da völlig rein, ne? Ich habe als diesen McDonalds-Werbespot gedreht habe und bei Werbung kriegt man echt einen Haufen Geld dann einfach hinterher geschmissen. Ich hatte, glaube ich, da auch schon so insgesamt dann so meine 10 Scheine halt dann da verdient. Und die waren wie 17 oder 18 oder sowas, ne? Also es war halt so. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben halt sowas wie Geld dann gehabt. Also ich habe es natürlich halt für die Hälfte halt für völligen Blödsinn ausgegeben. Das ist leider auch besonders nicht so viel besser geworden.
Naja, ich glaube, es gibt da zwei Phänomene. Es gibt einmal dieses Phänomen, ich glaube, der überwiegende Teil der Menschen, die arm sind, die haben ihr Leben richtig auf dem Schirm. Also die haben so wenig Geld, dass die so gut darauf Acht geben, dass die halt sich krass im Griff haben und sich krass rationieren müssen, weil das einfach nur so, weil sie einfach keine Fehler machen dürfen. Ja. Und dann gibt es aber schon auch eine Gegenbewegung, also keine bewusste Gegenbewegung, ich grenze mich von euch ab, sondern so ein anderes Phänomen, das nennt sich so symbolischer Konsum. So, es ist das, ich schmier mir immer 2 Zentimeter dick Nutella aufs Brot.
Ich gehe jetzt noch mal essen, obwohl es total dumm ist.
Alle schmeckt noch nicht mal. Genau. Aber, ich hab 50 Euro noch für den Monat und ich gebe 49 aus, weil ich sage mir, nach mir die Sinnflut, fickt euch alle. So, ich will einfach heute einen schönen Abend haben. So, alle denken sich, was ist mit dir? Das ist doch absolut doof. Und das ist so dieser symbolische Konsum, ne? An Silvester massiv viele Böller kaufen und halt zu sagen, wir haben unser ganzes Leben lang nichts zu feiern. Heute werden alle vor uns Angst haben, vor unseren
sich
Raketen.
Sich ein neues Handymodell gönnen,
genau
obwohl man es eigentlich sich nicht leisten sollte.
Und das gibt es schon auch, aber ich würde schon sagen, also ich weiß es nicht, so, das sind dann so Schätzungen, aber ich würde sagen, der überwiegende Teil kann sich das gar nicht leisten und hat dann eben auch einfach so, muss so doll rationieren, auch für seine Kinder oder so oder für ihre Kinder, dass man da aufpasst.
Also diesen Nach-die-Sinnflut-Charakter kenne ich total. Also bei mir war immer, wenn war irgendwie unerwartet viel Geld oder mehr Geld auf dem Konto war, als ich dachte.
Erstmal alle einladen. So.
Ja, das auch. Also ich tendiere auch dann zur Großzügigkeit, soweit ich dann mal Kohle habe und so weiter. Und also die ich dann auch manchmal auch dann schon wieder bereue. Klar, ist das halt auch dann irgendwie schnell weg. Tatsächlich mehr habe ich aber andererseits halt auch als armes Kind in einem sehr bürgerlichen Ecke Berlins halt wiederum halt auch gemerkt, wie großzügig dann auch andere sind, ne? Also, dass ich die Familie von einem guten Freund von mir, die mich dann natürlich in Urlaub mitgenommen hat, nach dem Motto, ey, der kommt sonst nie raus, wir nehmen den jetzt hier mit, so scheiß mal auf die 1000 Euro, dann sind die jetzt halt weg, so für den freut, der freut sich drüber und wir brauchen den Taui vielleicht jetzt auch gar nicht so dringend, ne? Also auch das ist ja auch wiederum was Schönes, was man erfahren kann, wenn man selber wenig hat.
Ja, voll.
Was ich aber vor allem halt immer gemerkt habe, war, ich bin immer sofort reisen gegangen. Das war immer der Klassiker. Ich hatte irgendwie 3000 Euro übrig. Perfekt, dann gehe ich jetzt erstmal 3 Monate irgendwo nach Südamerika und da ist das Leben eh nicht so billig. Da kann man dann auch mal 3 Monate davon damit dann sehr gut auskommen.
Eh nicht so teuer. Ja.
Genau, also genau, es ist eh nicht so teuer, genau so rum. Und was ich wiederum aber auch halt kenne, dass man sich wahnsinnig schnell auch dann Vorwürfe macht. Also zum Beispiel, man hat sich was gegönnt, von dem man weiß, ich brauche es wahrscheinlich eigentlich nicht. Es ist einfach jetzt nur ein Luxus und ich habe sofort ein schlechtes Gewissen und habe überhaupt nicht im Gefühl, was für Blödsinn, sag mal, Reiche dann auch sich dann so leisten. Ne? Also du hast jetzt irgendwie davon erzählt, dass dann wieder 20 Scheine dein Vater da mal hatte. Und für ihn war es natürlich halt die Diana zu Löwen. Du hast es mir noch geschickt, das bahnbrechende Interview mit ihr in der SZ unter der Überschrift, ach, reich ist doch ein blödes Wort. weil es einfach extrem auf sie zutrifft. Und sie erzählt ja dann, dass sie da eben auch 5-stellig dann verdient hat, seit sie irgendwie Anfang 20 ist. Ne? Also die ist sowas von reich. Aber dieses wirklich, also bestimmt geht's reicher, sagt sie ja dann auch. Ich hänge halt auch in Milieus ab, wo es halt dann noch reichere gibt.
Das ist halt der Deal, den wir als Gesellschaft machen, ne? Dass wir sagen, okay, wir skandalisieren Reiche nicht, weil sie eben ihren Reichtum in Deutschland so wenig exposen, ne? Also da ist Deutschland ein super gutes Beispiel für. Es gibt in Deutschland wahnsinnig viele MilliardärInnen, über die ungefähr nichts bekannt ist, ne? Also die es schaffen.
Wir wissen nicht, wie reich wir sind eigentlich, ja.
Wir wissen nicht, wie reich wir sind oder wie die sind. Wir wissen teilweise nicht mal, wie, also wir wissen, wir haben teilweise noch nicht mal Fotos von denen, weil die ihr Privatleben so gut geheim halten können. Wir wissen nicht, wie reich die sind, wir wissen nicht, wie sie an ihr Geld gekommen sind und so weiter. Und weil sie eben damit nicht rumprotzen, und es eher Leute sind, die neu reich sind, die rumprotzen, ne? Die halt sagen, guck mal, woher ich komme, guck mal, was ich jetzt bin, zack, zack, hier, ich köpfe die Champagnerflaschen. Das ist eher so der Reichtum. Und auf den gucken wir, also eine Mischung aus so Voyeurismus und auch so aus Sport, ne? Also wie so Leute sich dann in so Camp David-Klamotten, so K1-mäßig irgendwie, ne? Also da steckt ja auch irgendwie Klassismus hinter, wenn man so will.
Jeder Fußballer auf seinem privaten Insta-Profil
genau.
Ist schlimm immer, ja.
Aber wir haben uns halt geeinigt, irgendwie Reiche für ihren Reichtum nicht zu blamen. Und das ist ein großer Fehler. Also da liegt viel Potenzial drin, würde ich sagen.
Du hattest jetzt sehr viele Lesungen. Ich glaube, weiß nicht, hattest du letztens euch geschrieben, sogar 17 Lesungen?
14.
14 Lesungen. Wie hat dein Publikum auf dich reagiert und auf die Geschichten? Was waren das auch für Leute? Hattest du das Gefühl, dass da Erkenntnisgewinne auch stattgefunden haben im Publikum?
Ja, ich hoffe sehr, dass da Erkenntnisgewinne stattgefunden haben. Also ich glaube, es ist nicht möglich, das so auf einen Nenner zu bringen. Ich habe jetzt die letzte Lesung, die ich hatte, war vor so soziale Arbeit, Erstsemesterstudierenden. Ja. Die sind natürlich irgendwie viel mehr drin. Und da sind auch viel mehr irgendwie Armutsbetroffene oder Leute, die irgendwie kaum Knete haben oder so dabei. Und das sind eh Leute, die haben ein soziales Herz. Also den muss ich dann nicht, da ging es dann sehr tief direkt ins Gespräch und was kann man verbessern und so. Mhm. Dann gibt es irgendwie andere Lesungen.
Du hast vor der Zeit mal gelesen, glaube ich, ne?
Nee, da habe ich so einen Vortrag, also so einen 5-Minuten-Impuls-Vortrag gegeben, genau. Ich mache ganz unterschiedliche Erfahrungen damit, ne? Also es gibt dann schon ein, zwei Leute auch, die so kritische Fragen stellen und halt eben auch so wie du, ne? Also vorhin gesagt hast, so dieses, du hättest ja auch was machen, also das hast du nicht gesagt, aber dieses, du hast dir jetzt aber auch Jobs ausgesucht, die alle so im prekären, kreativen Selbstverwirklichungsmilieu sind und so einfach, wurde einfach die Frage weitergedreht.
Dann. Es gibt, weil es einfach auch das Gegenteil gibt. Ne? Es gibt ja Leute, genau. Die halt dann ganz klar sagen, auf gar keinen Fall mache ich irgendwas, ich studiere BWL.
Nee, genau.
Weil dann ist die Sicherheit wahrscheinlich sehr groß, dass ich irgendeinen Mittelklasse-Job bekomme.
Ja, voll, das ist auch nicht böse gemeint, ne? Also, sondern einfach nur, also die haben die Frage dann weitergedreht und halt gesagt, so, warum hast du denn nicht was gemacht? Also wenn du jetzt einen handwerklichen Beruf hättest, hättest du dich da aus der Scheiße früher rausgearbeitet. Aber der Großteil ist wohlwollend und so. Und dann gibt's, ich habe auf dem Literaturm gelesen, das ist ein Festival in Frankfurt, im 21. Stock von einer Immobilienfirma oder irgendeiner Consulting-Firma in den Büroräumen. Und dann sitzen da so bourgeoise Bürgerfrauen, die dann danach nochmal das Gespräch suchen und ein signiertes Exemplar wollen, weil sie das so ergriffen hat und so. Das ist ja auch irgendwie schön, ne? Aber also ich finde jetzt Voyeurismus per se nichts Fürchterliches, weil das, glaube ich, was ganz Natürliches ist und ich glaube, man kann sich den schon auch zunutze machen. Aber natürlich muss man sich fragen, okay, wie nachhaltig hat die das bewegt, ne? Das landet halt dann in deren Charity-Herz so, legen sie einen Zwanni auf den Tisch und sagen, die 3 Euro geben sie die mal dem Autor so ungefähr und ne, also ja. Und aus was für einer Klasse kommen die und also was hat Charity für eine Funktion, da haben wir auch irgendwie mit angefangen, ne? Und da macht man ganz viele verschiedene Erfahrungen, aber ich habe keine Ahnung, wir haben über 100 Leute irgendwie auf Social Media geschrieben, so du schilderst einfach mein Leben eins zu eins und so und das zeigt eben auch, wie wenig individuell bei allen Absurditäten meines Lebenslaufes mein Vater, der Ticker ist und nach China geht und da weiter dealt und so. Natürlich ist es jetzt irgendwie schon halbwegs einzigartig, aber wie wenig individuell solche Lebensläufe, solche Armutslebensläufe häufig sind, ne? Also und wie man sich in den Lebensläufen anderer, wenn ich andere Armutsbiografien, andere Romane mit Armuts- oder Klassenbezug lese, wie oft ich mich darin wiederfinde, wie wenn Gefühle beschrieben werden, das zeigt halt eben, dass das halt eben, es gibt diese Zahlen. In Deutschland leben 13,8 Millionen Leute unter der Armutsgrenze. Warum sollen die jetzt alle so völlig absurd verschiedene Schicksale haben? Ne? Natürlich gibt es da Nuancierungen und man soll nicht alle über einen Kamm scheren und es gibt da noch verschiedene Milieus von Armut. Ne? Also es gibt dann auch Leute, die sich nie schämen brauchen, weil sie in abgeschlossenen, segregierten Armutsmilieus leben, wo sie gar nicht Kontakt haben zu anderen Milieus, so wie wir beide, wo sie merken, im Vergleich zu denen stinke ich ab. Woran liegt's? Naja, wahrscheinlich bin ich nicht so gut, also schäme ich mich. Sondern die den ganzen Tag nur unter ihresgleichen sind und keinen Bezug haben zu anderen Leben. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Sachen, aber trotzdem viele Sachen lassen sich auch runterbrechen. So. Und
es ist halt so eine, oder die Frage, die mich dann halt immer umtreibt, ist, was kann ich jetzt gerade jemandem mitgeben, der eben nicht aus so einer Armutsfamilie oder aus Armutsverhältnissen kommt, was kann ich dem jetzt mitgeben, dass sich die Dinge zum Guten ändern? Ne? Also was ich, wenn wir über Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, wenn wir über Diskriminierung von Frauen sprechen, habe ich immer das Gefühl, es gibt eine viel klare Handlungsanweisung an die Allgemeinheit zu sagen, nee, das akzeptieren wir jetzt nicht mehr. Und wenn ich mitbekomme, da wird jemand gerade fertig gemacht, da kriegt jemand einen blöden Spruch ab, einen rassistischen Spruch, wird ausgegrenzt, dann gehe ich dazwischen, sage ich so, stopp, das geht nicht, was du hier gerade machst. Bei Armutsgeschichten habe ich ganz häufig das Gefühl, es gibt nicht wirklich die Handlungsanweisung, die ich dann geben kann. Vielleicht halt noch wie linkere Parteien, die sich für Umverteilung einsetzen. Da haben wir gerade ein Riesenproblem, dass sich die Linke gerade komplett zerkloppt in der Mitte, SPD und Grüne sowieso nur noch mit Vorsicht zu genießen sind. Die SPD würde ich eigentlich schon gar nicht mehr da reinnehmen wollen. Und sich da
ich würde auch die, ich würde auch die Grünen die, nicht da reinnehmen.
Die Grünen, würde aber ich noch, für meinen Geschmack, ich kenne nicht einfach noch mehr Grüne, wo ich weiß, das ist denen wirklich ein Thema und die sind selber gerade total im Abkotzen, wie wenig da passiert gerade in ihrer eigenen Partei. Ich rechne auch ehrlich gesagt damit, dass sich bei den Grünen demnächst um was abspalten wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt inzwischen ziemlich sicher.
Ich setze 2 Euro dagegen.
Okay, dann wollen wir mal sehen.
Vielleicht bist du auch besser informiert einfalls.
Nee, ich, das nicht. Ich bin vielleicht noch ein bisschen mehr, ich hab noch so ein bisschen mehr die Hoffnung auf Revolution tatsächlich innerhalb des Systems. Also dass tatsächlich Leute sagen, so wie wir das hier machen, bringt das so nichts. Also ich meine, jetzt auch wenn wir jetzt irgendwie 50 Euro mehr an Hartz IV Beziehende verteilen, ändern wir damit nichts an den Armutsverhältnissen. Und wenn wir weiterhin nicht erfassen, wie hoch die Vermögen in Deutschland sind, werden wir weiterhin daran nichts ändern. Ja. Ich meine, irgendwie seit 20 Jahren ist das Thema hohe Mieten ein Problem. Und ja, auch ein Problem für die Mittelschicht. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt irgendwie arme Menschen wie wir darunter leiden, sondern es leiden nahezu alle darunter, die jetzt halt nicht irgendwie gerade Millionäre sind. Und es passiert nichts. So, ich meine, es gab die Forderung eines bundesweiten Mietenstopps, ne, im Parteiprogramm der SPD. Davon ist nichts mehr zu hören, weil die FDP hat auch gesagt, nee, wollen wir nicht. Mhm. Und so und jetzt zittern wir halt alle irgendwie in diesem Winter erstens vor Kälte, weil wir sollten nicht heizen oder viel weniger heizen und gleichzeitig vor der nächsten Mieterhöhung. Ne? Also die Probleme schnüren sich ja auch gerade so ein bisschen zu und jetzt halt nochmal die Frage abschließend jetzt auch mal, was können wir Leuten mitgeben? Was können sie konkret ändern? Was können sie in ihrem Alltag machen, dass diese Problematik ein bisschen weniger wird?
Ich glaube, also was sich da gerade viel durchsetzt, ist so, wie kann man weniger klassistisch sein oder so? Wir haben jetzt ja kaum über das Wort gesprochen. Mhm. Und das ist so, es entsteht, diese Frage entsteht genau aus der Not. Bei anderen Diskriminierungsformen kommt einem das irgendwie wahrscheinlicher vor, dass man da reelle Handlungsmöglichkeiten hat. Bei Klasse eben ist dann aus dieser Ohnmacht heraus, was kann man tun? Dieses seid bitte ein bisschen netter zu Leuten aus der unteren Klasse, geht dem Pizzaboten 2 Stockwerke entgegen, gibt mehr Trinkgeld. Wie kann ich sozusagen diskriminierungssensibler sein? Ich glaube, das führt alles zu marginalen Veränderungen nur. Ich glaube, Veränderungen, die wir brauchen, und das ist halt das Problem mit Klasse, ist halt das, was du auch schon gesagt hast, es muss sich halt nicht mit Armut beschäftigt werden, sondern es muss sich mit der Produktionsweise unserer Gesellschaft, also wie wird Reichtum erwirtschaftet, warum arbeite ich von 8 bis 12 für meinen eigenen Lohn und danach für den Benz oder den dritten Privatjet von irgendeinem Wichser. Also Armut bekämpft man nicht, indem man auf Armut guckt, sondern indem man Reichen ihre Knete wegnimmt. So, also Klassenhass, ja, Klassenkampf, ja, Systeme in Frage stellen, ja, was anderes kann man dazu nicht schlau sagen, glaube ich. Also ich tue mich schwer damit, so Handlungshinweise für den Alltag zu geben oder Handlungsimpulse für den Alltag zu geben, weil die am System, also weil sie einfach an der Realität vorbeiführen. Klasse ist nicht irgendeine Diskriminierungskategorie. So, hey, habt ihr noch Zeit, euch mit Klasse zu beschäftigen? Klasse durchdringt alles und liegt über allem. Rassismus, Sexismus, das sind Klassenfragen. Das sind keine Fragen von, sie werden aber nicht so rezipiert. Sie werden rezipiert als Diskriminierungsfragen, aber es sind Klassenfragen. Es geht darum, wer hat wie viel Geld auf dem Konto und warum? Wer darf welchen Job annehmen und warum? So. Und das ist sozusagen der Aufruf. So. Ja. Also man muss dann weggehen von Klasse und halt hingehen zu den Reichen.
Also schon das Bewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, ist so der erste Schritt. Und dann halt tatsächlich aber auch danach zu gucken, wo könnten wir denn so weit umverteilen, dass derjenige, dem da gerade was abgenommen wird, vermutlich ja auch nicht sonderlich darunter leiden wird. Ne? Also das wird ja dann auch immer, ist ja auch so ein beliebtes Argument. Es bringt doch jetzt nichts, wenn wir den Reichen alles wegnehmen. Und das sagt ja niemand, dass man alles wegnimmt, aber halt einen gewissen Anteil. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, auch noch so als Erkenntnis, die ich immer auch mal hatte, Reichtum ist irgendwann wahnsinnig unproduktiv. Also Trickle-Down erleben wir auch tatsächlich gerade doch so ein zartes Umdenken in der Weltpolitik. Also doch, ich bin dann doch immer noch erstaunt von dem Tweet von Präsident Biden, der halt sagte, das hat nie funktioniert. Da war ich dann doch. Ist schon auch schon 1-2 Jährchen her. Ja. Ich hab mir dann noch kurz die Kinnlade runter. Also das da mal so zu lesen von einem, der ganz lange Trickle-Down-Politics sehr hart abgefeiert hat mich dann doch ein bisschen glücklich gemacht. Also das ist einfach falsch, das stimmt nicht. Ist sogar das Gegenteil der Fall. Irgendwann kannst du nicht mehr Geld ausgeben. Also du kannst dir einen gewissen Lebensstandard, den du irgendwann erreicht hast, den kannst du nicht noch steigern. Und du bist kein Mehrwert mehr für die Wirtschaft, wenn du dir die dritte Yacht kaufst. Das ist Quatsch. Also irgendwann, gerade ab dem Punkt, wo Geld einfach nur noch nutzlos auf irgendwelchen Konten rumliegt oder in irgendwelchen Wertgegenständen lagert, profitiert die Wirtschaft nicht mehr von.
Ja,
das wiederum heißt, halt aber die Wirtschaft profitiert sehr davon, wenn die Mieten auf einmal halbiert werden und du und ich mehr Geld haben, irgendwo hinzugehen und Sachen zu kaufen oder mal essen zu gehen. Ja. Das kurbelt Wirtschaft an. Ja. Zack, ist die Umverteilung wieder da.
Und das heißt, ganz, ganz real, für Medienschaffende ist es wichtig, jetzt den 30. Emporkömmling, der ein Startup gegründet hat und davor irgendwie Schusterjunge war, irgendwie zu porträtieren, wie er dazu steht, ob es jeder schaffen kann oder nicht.
Also ich hab's geschafft.
Oder setzt man sich halt damit auseinander, dass halt 99,9% der Menschen, die wahnsinnig reich sind, ihr Geld vererbt bekommen haben und ihr Geld sich vermehrt hat aufgrund irgendwelcher krassen Dynamiken, die ich gar nicht durchblicke, weil ich die formelle Bildung dafür gar nicht habe. Wo liegen da die Fehler? So, und das ist, und wie kann ich versuchen, keine Schraube davon zu sein und nicht diese Narrative zu befeuern? Ne? Mhm. Also wie interessant ist es, über individuelle Wege zu schreiben, und warum kann man nicht Individuen in den Vordergrund stellen, um damit Systeme zu erklären? Also was ja auch versucht wird, ne? So ist es nicht, aber
also bei der nächsten Sozialreportage, ja, den einen Menschen beschreiben, der sich jetzt, wie wir gerade versucht, hochzukämpfen, aber auch denjenigen beschreiben, der gerade alles dafür tut, dass arme Menschen weiterhin sehr viele Steine im Weg haben, wenn sie sich hochkämpfen wollen.
Zum Beispiel.
Ja, das wäre doch mal eine gute Handlungsanweisung. Letzte Frage noch. Christian Baron, von dem ich weiß, dass du ihn auch sehr schätzt. Ich glaube, man kann auch Fan sagen, glaube ich.
Ja, ich verfolge sehr genau, was er macht, und schätze seine Arbeit sehr.
Er hat ein Buch geschrieben, was deinem durchaus ähnelt, ein Mann seiner Klasse, also auch seine eigene Familiengeschichte biografisch aufgearbeitet. Und er, das ist mir vor allem noch hängen geblieben, hat eben auch halt seinen Bildungsaufstieg und auch seinen wirtschaftlichen Aufstieg auch mit dadurch erklärt, dass bei ihm irgendwann dieser Wissenshunger entfacht wurde, dass er wissen wollte, was passiert hier eigentlich gerade, wo sind die Verhältnisse. Und er sagte halt aber auch ganz klar, dass bei meinen Geschwistern ist das nicht passiert. Die haben diesen Wissenshunger irgendwie nicht entwickelt, und auch meine Eltern haben das nicht gehabt. Was würdest du sagen, war das bei dir, dass du, der nun aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommst, dich jetzt trotzdem irgendwann hingesetzt hat und politische Theorie lesen wollte? Und du hast ja auch sogar ohne Abi und ohne Studium, wo ich bis heute daran zweifle, also ich habe bis heute tue ich mich schwer, politische oder theoretische Bücher zu lesen, obwohl ich sogar 4 Semester Politikwissenschaft studiert habe und aus einem totalen Bildungsbürgerhaushalt komme.
Also der eine Punkt ist Eltern, also vor allen Dingen meine Mutter ist da genannt, weil mein Vater, also durch eine rauschige Telefonverbindung aus China, was willst du werden, Schauspieler, oh ja, toll, ist ja, da kann ich mir jetzt noch nicht so mega viel von holen, aber eine Mutter, also ich will es nicht abwerten, ne? Er hätte es auch nicht sagen können, er hätte auch sagen können, ja, das ist großer Quatsch, aber ja, er hat es gesagt, aber es hat jetzt nicht so viel Impact auf mich wie meine Mutter, ja, die gesagt hat, oh, du wirst bestimmt ein toller Schauspieler. Also Eltern, die einem glauben, die einen unterstützen, wo sie können, die einem versuchen, keinen Stein in den Weg zu stellen, ist das eine. Und der größere Fall, den ich schon eigentlich die ganze Zeit im Gespräch versuche unterzubringen und noch keinen Platz gefunden habe, das kann ich sagen, ist, mit was für Milieus hat man als armer Mensch zu tun, ne? Und da ist gerade sind Zahlen rausgekommen, dass Kinder, die von klein auf Kontakt zu Kindern aus anderen sozialen Klassen haben, dass die als Erwachsene 20% mehr verdienen. Und das liegt daran, dass ihnen mehr beigebracht wird, ne? Also sie haben mehr Werkzeug, sie haben mehr Kontakte, sie haben mehr soziales, kulturelles Kapital, dass sie dann offenbar, obwohl es immer schwieriger wird, kulturelles Kapital in ökonomisches Kapital umzutauschen, das trotzdem noch schaffen, 20% mehr Kapital zu akquirieren, ne, oder Lohn zu bekommen. Und das ist vielleicht der Unterschied, wenn du dir zum Beispiel Christian Barons Geschichte anguckst, dann ist er derjenige, der aus seiner Familie von seiner Tante verstanden wurde, als derjenige, der irgendwie zu was anderem bestimmt ist, warum auch immer sie das in ihm gesehen hat, ich kann es nicht sagen, aber sie hat dann gesagt irgendwie, hier, ich kaufe dir den Spiegel im Abo.
Ich rufe jetzt bei der Redaktion
Der Rheinpfalz an und sage, oder ich glaube, sie haben ihn auch aufgefordert, dass er das selber macht, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall.
Ich meine nicht zu erinnern, dass sie dann sagte, lass dich davon nicht abwimmeln, ich rufe jetzt dann nochmal an und nochmal, bis du dich
lassen. Ja, genau, das mag gut sein, aber also eben Allies, die einem halt eben helfen, ne, so, und das sind wahrscheinlich die beiden Gründe, ne? Also, dass man einen Kontakt hat mit anderen Milieus, dass man sich da was abgucken kann. Und das trifft mit Sicherheit auch auf mich zu, ne? Und Nur, dass ich halt eben keine Förderrate, ne? Also es gab, also meine Mutter hat natürlich versucht, mich zu fördern, aber es gab nicht den Lehrer, der gesagt hat, ich sehe was in dir. Das gab es nicht. Es gab nicht die Patentante, den Patenonkel, die gesagt haben, wir gleichen aus, was dir an Barrieren vor die Füße gelegt wurden. Das gab es alles nicht. Und das erklärt aber auch, warum ich mit 34 studiere im dritten Semester, ne? Ja. Also ich habe 10 Jahre meines Lebens, die andere Leute, die irgendwie versuchen, vom Fleck zu kommen, die mit 19 studieren, die habe ich halt als Multijobber gearbeitet, ne? Und gekifft, gesoffen, mich geschlagen, Schauspielausbildung gemacht, prekär gearbeitet, 4 Jobs gehabt gleichzeitig, 3 Jobs gleichzeitig gehabt, irgendwie, ne? So Kram gemacht, einfach überlebt.
Könnte ich alles so unterschreiben, bis auf das mit dem Prügeln. Das hat sich bei mir...
Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich der super wilde Typ bin, ne? Also das ist so, in meinem Viertel ist es dann auch witzig, so wenn dann Leute dann so sagen, ich habe so ein Interview gelesen, wo du so übers Schlagen redest und so, du bist doch der Erste, der wegläuft und so. Also ich bin jetzt auch kein guter Hauer gewesen,
okay, auf jeden Fall. Okay, du bist dafür aber ein guter Autor. Lob Dankeschön. An der Stelle. Was schreibst du als nächstes? Du studierst ja nun kreatives Schreiben hier.
Ja, genau. Ich schreibe an einem Essayband. Genau, mehr möchte ich dazu
nicht sagen. Mehr möchtest du nicht sagen. Schade. Ja. Das kannst du irgendeinen ganz kleinen Mini-Ausblick geben, was uns da stilistisch erwartet. Wird das ähnlich zu dem, was du bis jetzt schon geschrieben hast, oder machst du was ganz anderes?
Ja, also ich werde das Thema, das habe ich jetzt nicht einfach nur einmal, um irgendwie über mein Vorankommen im Leben zu schreiben, habe ich das jetzt nicht in einem Buch verwertet, sondern da wird es dann noch mehr.
Deine eigene Geschichte wird dich noch literarisch auch noch weiterverfolgen.
Sí, claro.
Wunderschön. Dann danke ich dir ganz herzlich. Möchtest du noch was Letztes sagen?
Nein, danke für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr über das Gespräch mit dir gefreut.
Ich mich auch. Ich danke auch nochmal an das Litradio hier in Hildesheim.
Wo sind wir nochmal?
das Litradio, die uns hier ihre Technik zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, die nächsten Podcasts klingen dann ähnlich gut.
Sonst kommen einfach nach Hildesheim.
Genau, sonst nehme ich jetzt einfach immer in Hildesheim auf. Wenn die Bahnverbindung fährt, dann wäre auch alles super. Dann könnte man da wirklich drüber nachdenken. Mal schauen, wie lange ich auf der Rückfahrt brauche.
Ich drücke dir die Daumen, dass du da gut durchkommst.
Na, danke schön. Olivier, ich danke dir ganz herzlich.
Danke auch.